Hallo zusammen zu einer neuen Enjoy Your Bike Podcast Folge. Neben mir Alexandra Baum von Texlog. Freue mich richtig auf diese Sendung, das Thema Schlösser, was wir hier so als Gravel-Sport-Podcast noch nie so hatten. Also erstmal herzlich willkommen.
Vielen Dank.
Und ich freue mich wirklich drauf, erstmal über Schlösser im Allgemeinen zu sprechen, dann euch als Gründer damals mit dieser neuen Idee, wie es dazu gekommen ist, also die Gründungsgeschichte. Und ja, ich weiß ja so ein bisschen, was ich auf der Webseite gelesen habe, ich weiß aber auch nicht viel. Umso spannender wird das Ganze, wie ihr auf die Idee gekommen seid, warum, weshalb. Und ja, ich würde dann auch noch mal so ein bisschen fragen, wie es war, so mit dem Schlossmarkt da überhaupt neu einzusteigen und sich auch etablieren zu müssen, ne, wie das war. Und natürlich später auch mal drauf eingehen, für wen welches Schloss geht. Also auch jetzt mal über eure Marke hinaus sprechend, was gibt es für Sicherheitsstandard? Jeder hat ja irgendwo eine Skala von 1 bis 15 teilweise oder noch mehr oder Gold, Silber, sonst wie. Was nehme ich wann für ein Schloss? Ich selber habe da für mich auch eine Strategie, die ich vielleicht hier auch nochmal kundgeben kann. Und freue mich sehr, dass du den Weg auf dich genommen hast aus Leipzig. Ihr sitzt in Leipzig, made in Germany, kommen wir später drauf. Und bevor es losgeht, haben wir so eine kleine Tradition, die bei manchen Gästen immer ganz gut funktionieren könnte und bei dir hoffentlich auch. Es sind so Entweder-Oder-Fragen, AB-Fragen, darfst doch kommentieren, wenn irgendwas ist. Und ich habe mal so, was habe ich hier, so 10, 12 Fragen an dich und bin mal gespannt, was du dazu sagst.
Na dann mal los.
Fangen wir an mit Kopenhagen oder Amsterdam?
Kopenhagen, weil ich da noch nicht so richtig war. Ich war da mal kurz, aber noch nicht ausführlich.
Okay. Ich habe mir so zwei Fahrradstädte ausgesucht,
deswegen ja, auch. Genau, deswegen würde ich es auch gerne besuchen.
Ich kenne beides, ist beides cool. Mhm. Wahrscheinlich sicherer unterwegs ist man in Kopenhagen. Amsterdam ist schon Harakiri, absolut, ja. Also auch als Fußgänger, die Radfahrer, fahren da ganz schön hart an dir vorbei, wenn du als Touri da rumläufst. Mhm. Dann Sportrad oder Alltagsrad?
Alltagsrad. Hallo, ich bin dreifache Mutter.
Okay. Ja, auch das wusste ich vorher nicht.
Okay.
Ich weiß nicht, ob du auch sportlich Rad fährst oder nicht. Deswegen.
Also ich sag mal, mehr im Alltag als sportlich auf jeden Fall. Ja.
Faltrad oder Lastenrad?
In dem Falle dann Lastenrad.
Okay. Ja. Das, du merkst schon, die Fragen habe ich so ausgewählt, dass ich mir dann hätte selber im Kopf denken können. Hat sie Kinder, hat sie keine Kinder?
Genau.
E-Bike oder E-Auto?
E-Bike.
Handwerk oder Maschine?
Oh, das ist jetzt eine gute Frage.
Tricky,
das,
ne?
Kommt jetzt ein bisschen drauf an, was. Ich meine, wir machen unsere Schlösser ja nun auch schon mit Maschinen, aber doch noch sehr viel mit den Händen. Und ich sag mal so, Handwerk first und dann gerne Maschine, wenn man Handwerk richtig gut kann.
Okay. Anschließen oder abschließen?
Oh Gott. an etwas dran schließen. Und abschließen ist, glaube ich, die Vokabel, wenn du es sozusagen nur in sich irgendwie abschließt. Genau. Dann auf jeden Fall in 100% der Fälle anschließen.
Laternenpfahl oder Fahrradständer?
Laternenpfahl, den kann man, glaube ich, mit einer Flex nicht so ganz schnell durch.
Stahl oder Aluminium?
Stahl.
Stoff oder Faser?
Faser, weil Faser kriegst du aus Stoff draus.
Okay. Seil oder Faden?
Faden kriegst du auch ein Seil draus.
Ja, ja. Jetzt, das habe ich jetzt mir auch schon gedacht. Okay. Jetzt mal der umgekehrte Weg. Säge oder Bolzenschneider?
Mir doch egal.
Hauptsache, es geht nicht auf, ne?
Genau.
Sicherheit oder Schönheit?
Beides.
Mhm. Schwarz oder bunt?
Für mich immer bunt, für die Kunden meistens schwarz.
Ja, ja. Ja, vor allem hier in Norddeutschland. Ich weiß nicht, wie es da bei euch ist.
Nee, das ist, glaube ich, ein durchgehendes Thema. Ich weiß auch nicht, ob es nur ein deutsches Thema ist, aber.
Ja, ja. Jetzt kommt noch was Lustiges. Schloss oder Palast?
Schloss.
Und dann noch Helm oder Schloss?
Als vorbildliche Mutti muss ich natürlich sagen, beides.
Ja.
tatsächlich kurze Strecken, ganz ehrlich gesprochen, auch mal ohne Helm, aber immer mit Schloss.
Okay. Ja, das mit kurzen Strecken ohne Helm kriege ich auch hin.
Aber auch auf den kurzen Strecken kann natürlich was passieren.
Ich weiß, ja, aber bei mir dieser eine Kilometer zum Tennis, da kriege ich den Helm auch nicht auf meinem. Aber ich fahre ja mit so einem Lastenrad, da hat ja eine hohe Knautschzone. Kann man sich schön reden. Nee, schön. Lustige Fragen, lustige Antworten. Ja, dann fangen wir mal an tatsächlich. Mhm. Ja, was hast du gemacht, bevor du dich mit Fahrradschlössern befasst hast?
Ich habe mich mit technischen Textilien befasst. Okay. Das erklärt ja dann auch schon vieles. Ich habe ganz früher mal, und das wollte ich auch schon immer, Modedesign studiert. Mhm. Ich habe schon seit ich zwölf bin gesagt, ich will das unbedingt machen. Meine Eltern haben mich das auch Gott sei Dank gelassen und ich gesagt, oh Gott, Kind, brotlose Kunst. Nein, ich habe studiert, ich habe in Hamburg studiert. Ich bin ein Kind der noch DDR sozusagen und habe dann aber den Sprung ins Studium, das war dann schon alles nach der Wende und da war das Motto eher, je weiter weg, desto besser, weil ich muss das alles kennenlernen und ich will da, ja, dann bin ich in Hamburg gelandet. Interessanterweise hat mich dann mein Studium oder mein Abschluss nach Hannover geführt.
Ah, sehr schön.
An die nächste Hochschule. Allerdings habe ich da als wissenschaftliche Mitarbeiterin gearbeitet, was damals und glaube ich bis heute ein Novum ist, dass du als Designer in einem wissenschaftlichen Projekt mitarbeiten darfst.
Okay, in welchem warst du denn jetzt?
Das war an der Fachhochschule, die hieß damals noch Fachhochschule.
Da war ich auch mal.
Ja, und zwar im Fachbereich Textildesign. Ja. Gab es ein großes Verbundprojekt von der Ökonische zum ökologischen Massenmarkt im Bedürfnisfeld Textilien. Ich weiß es noch wie heute. Das klingt so richtig schön wissenschaftlich.
Ja, ich muss das auch erstmal in meinem Kopf zusammenwürfeln jetzt, was das sagen könnte.
Also mit anderen Worten, wie kriege ich die Öko-Wollsocke aus den Köpfen raus und nachhaltige Textilien in den Massenmarkt? Was ja wirklich eine sehr, sehr spannende Frage damals war und auch immer noch ist. Das heißt, ich habe mich in schon während des Studiums und mit meinem Abschluss damit beschäftigt, wie kann man Textilien kreislauffähig gestalten, ob sie jetzt recyclingfähig sind, ob sie biologisch abbaubar sind. Solche Sachen haben mich umgetrieben und dann war auch relativ schnell klar, mit so einem Abschluss gehst du dann nochmal in ein Forschungsprojekt, Hochschule, Forschungsprojekt, Wissenschaftslandschaft, habe ich so gedacht, schön, dass ich es mal kennengelernt habe, nicht so meins. Weil du einfach Gelder nicht ausgeben darfst, so wie du sie ausgeben willst. Das ist ja auch immer so das Thema. Und schon sind wir beim Thema Unternehmertum.
Ja, ja.
Ich wollte die Gelder, die ich vereinnahme, auch gern so ausgeben, wie ich es gern will. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe dann mich entschieden, ich gehe nicht irgendwo den Weg in das Angestellten-Dasein, in die Industrie. Es hätte sich damals zu diesem Thema technische Textilien, biologisch abbaubare Textilien, neue Textilsituationen auch nicht so viel gefunden, muss man ganz ehrlich sagen. Und ich habe mich selbstständig gemacht als Produktdesignerin, letztendlich mit Schwerpunkt technische Textilien, die verschiedene Sachen können, natürlich, die Fasern und was dazu noch kommt. Und das Thema Textil ist halt spannend, das stelle ich immer wieder fest, habe ich jetzt auch wieder auf einer Reise festgestellt. Du fängst halt beim Polymer an, in der Faser, wie ist die Faser aufgebaut, was kann die dann im Faserverbund leisten, wie kann man diesen Faserverbund, also sprich Faden oder Garn, nochmal bearbeiten, verarbeiten, verwebst du es, verflechtest du es, machst du damit. Du kannst also von einem Polymer an ja bestimmen, was kann dieser Werkstofftextil. Mhm. Und das ist nach wie vor ein sehr, sehr spannendes Medium für mich. Und dann kam natürlich, wie es kommen musste, 12 Jahre machst du so Projekte, wo du sagst, interessant, spannend, jetzt entwickle ich hier was und dein Auftraggeber sagt dann immer, hier, danke, jetzt nehmen wir es wieder in die Hände und du weißt nie, was passiert damit. Ne? Also oft genug landet es in der Schublade, wird nicht weiterverfolgt. Und das ist der Punkt, wo ich dann auch schon mit Suse zusammengearbeitet, mit der ich ja das zusammen gegründet habe, wo wir uns dann immer gesagt haben, oh, weißt du, so ein eigenes Produkt, das wäre eigentlich mal cool. Und ja, dann kam eins zum anderen, wie es kommen musste. Ich bin nach Leipzig gezogen, kurze Zeit vorher, und bin dann sehr viel Fahrrad gefahren in der Stadt und habe natürlich genau dieses Schloss, dem ich eigentlich alles zu verdanken habe, ist ein Faltschloss. von einem nicht genannten Anbieter, dem ich sehr dankbar bin, dass es dieses Faltschloss gibt, denn es hat mich unglaublich genervt, dass das einfach immer nicht so richtig gepasst hat, wo ich das hinmachen wollte. Die Länge natürlich und es klappert und naja, so das Ganze, was man ja auch kennt, das ist so dieser Schmerz des Fahrradfahrers beim Anschließen seines Fahrrades. Und ja, ich habe dann letztendlich gesagt, ich glaube, dass das mit textilen Verbünden und mit den Fasern, die es da so gibt und die verschiedene Sachen abhalten, schon mal besser gehen könnte. Lass doch mal versuchen. So kam eigentlich, also das war die Idee. Ich kann das auch immer sehr gut beziffern, diese Idee, weil die kam mir in der Elternzeit meines ältesten Sohnes. Da hast du ein bisschen Zeit, da kannst du, hast du mal ein bisschen, bist du raus, so ein bisschen aus allem. Und da habe ich da drauf rumgebrütet, habe das irgendwann mal dann mal Suse erzählt, die damals, wie gesagt, meine freie Mitarbeiterin war in dem Unternehmen, was ich vorher oder was ich immer noch habe, aber was ich, womit ich hauptberuflich beschäftigt war. Und ja, dann machten wir irgendwann die Feststellung, gut, das lohnt sich, da mal nachzugehen. Und dann gab's Versuche, dann gab es eine Machbarkeitsstudie, haben wir mit einer Hochschule zusammengearbeitet und so entwickelte sich das langsam in Richtung, dass man auch mal einen Businessplan braucht und natürlich ist das alles, genau.
Aber ja, das ist das erste Schloss, wie stelle ich mir das vor? Habt ihr denn wirklich was zusammengewebt bei euch im Wohnzimmer oder ist es dann eher schon so, weil ihr so technisch geschult wart, dass ihr das dann am Computer 3D und sonst wie schon hattet?
Nee, das nützt dir, in dem Falle nützt dir 3D und Computer nicht so viel. Du musst wirklich ja die Materialien mal so gegeneinander aufwägen und musst, wir haben natürlich mit Händen irgendwelche Versuche gebastelt und auch schon mal gekauftes Zeug ineinander gesteckt und was man eben alles probiert. Und dann sind wir relativ schnell in diese Hochschullandschaft gekommen und haben gesagt, okay, das wäre wirklich gut, das würde sie jetzt mal wissenschaftlich entsprechend betreut. Und dann ging das in einem, warte mal, was war denn das, wie heißt denn das, Exist-Projekt, genau, also so ein Hochschulgründungsprojekt war das dann. Ich war damals schon zu weit raus aus der Hochschule, aber Suse und die Kollegin dort an der Hochschule, die konnten das dann verwirklichen und haben dann eben dieses typische Stipendium auch bekommen und sowas. Also das muss ich auch wirklich sagen und das sage ich auch gerne und immer wieder. Diese Unterstützung, die du in Form von Stipendien, in Form von ja finanzieller Unterstützung einfach an der Stelle auch brauchst, damit so ein Produkt und Projekt reifen kann, die haben wir bekommen und das ist auch die Grundlage dessen, warum es dieses Projekt und dieses Produkt einfach gibt. Ja, das finde ich schon, ist schon sind schon gute Instrumentarien, die es da gibt.
Das heißt, ihr musstet irgendwie ja Kapital haben, um irgendwas, um ja erstmal zu probieren. Ihr habt ja gar nicht produziert, das war ja der zweite Schritt. Wenn du dann fertiges Produkt hast, das produzieren lässt, dann lässt sich das ja vielleicht über eine Bank leichter finanzieren als das Experimentelle, die Entwicklung davor, ne?
Ja, beziehungsweise eine Bank ist noch lange nicht im Spiel, auch wenn du es schon seriell hast. Du musst halt auch erstmal davon überzeugen, dass der Markt sowas will und so weiter. Das ist schon ein langer Weg. Ich habe jetzt immer mal Gespräche mit Leuten, die sich auf diesen Weg jetzt begeben und ich denke dann immer so, das ist total toll, ich finde es echt spannend, aber ich brauche es jetzt auch nicht nochmal von Anfang an. Okay. Ne? Es ist schon ein weiter Weg und ein natürlich auch entbehrungsreicher Weg, aber ja, hat ja nun einigermaßen gut hingehauen.
Ja, ich weiß gar nicht, ich habe euch wahrscheinlich 1-2 Jahre nach Gründung auf der Eurobike getroffen. Irgendwie sowas 2016, 17 rum, ich weiß gar nicht. Enjoy Your Bike ist ja auch ein neueres Konstrukt. Ich hatte vorher Enjoy Your Camera gemacht und dann mit Enjoy Your Bike angefangen. Ihr wart aber in unserer Gründungsphase mit dem neuen Shop, wo man ja auch wieder relativ bei Null anfangen musste. Das kenne ich also auch. Das ist auch, wo man denkt, Mensch, in dem anderen Shop bestellen die Leute, warum bestellen die jetzt hier nicht? Sieht doch genauso aus, nur mit einem anderen Namen. Und da wart ihr einer der Ersten, die wir da getroffen haben. Und da wart ihr, glaube ich, weiß ich nicht, ob es eure erste Eurobike war, kann ich nicht sagen.
Also 17 war meines Erachtens die erste.
Dann war das 17, ja.
Genau.
Und dann fand ich die Idee damals schon cool und ganz spannend. Das mit dem Textil, da wollte ich nochmal drauf zurückkommen, weil ich jetzt in meinem Fahrradleben hier auch, insbesondere weil wir viel Carbon fahren und auch bei 3T zum Beispiel zu Besuch waren und uns mal angeguckt haben, die haben jetzt so ein neues Verfahren entwickelt, wo halt Carbon gewickelt wird, statt nur gelegt. Das, was gelegt wird, ist ja auch schon eine Stoffmatte. Also das ist ja, glaube ich, genau das, mit dem du dich auch beschäftigst. Das heißt, Carbon kannst du wahrscheinlich auch theoretisch bearbeiten, wenn du wolltest.
Bearbeiten vielleicht jetzt nicht, aber ich kann zumindest dann eins und eins zusammenzählen und sagen, man könnte mal das und jenes ausprobieren. Aber was man als Designer ja ist, ist immer, du bist Generalist, du weißt relativ viel Oberflächliches sozusagen. Du kannst Dinge gut zusammenfügen und so ist es ja letztendlich bei diesem Produkt auch. Es ist ein Hybrid. Ja, es ist etwas neu zusammengefügtes. Ich bin mit der Idee an viele Leute rangetreten, die gesagt haben, das kann überhaupt nicht sein, das ist doch, gibt's doch schon. Das muss es ja schon geben und es gab es eben noch nicht. Und das ist so ein bisschen das, wo ich sage, ich bin kein Experte in Carbon jetzt zum Beispiel, aber ich weiß natürlich, was kann man machen und was könnte man auch versuchen, um das sozusagen nochmal auf eine nächste Stufe zu heben. Ja. Mhm. Aber das ist ingenieurstechnisch betrachtet natürlich nochmal auch ein ganz, ganz weites Feld, wo sehr viele Spezialisten unterwegs sind. Jetzt ist im April ist ja auch noch die Techtextilmesse, die beschäftigt sich genau mit diesen ganzen Themen. Und das ist halt auch ein bunter Blumenstrauß, wo man Mühe hat, wirklich die gesamte Bandbreite mal zu erfassen. Klar, wir haben uns jetzt auf sowas spezialisiert in gewisser Weise, aber ich habe immer noch großes Interesse dran, wie kann man auch andere Dinge möglichst noch mit Textil ersetzen. Das ist so mein Steckenpferd.
Also ich finde es wirklich spannend, weil wie gesagt, das Carbon-Fahrrad, so wie ich es fahre, was leicht ist, ist am Ende nur zusammengeklebter Stoff mit Harz.
Ja.
Um es einfach zu sagen, sicherlich auch viel Know-how und viel Erfahrung von unzähligen Ingenieuren über die letzten Jahre, weil selbst heute es noch geschafft wird, bei so einem leichten Rahmen nochmal 50 Gramm zu sparen, weil man das Layup anders setzt und so weiter. Also es ist super spannend und bis hin dazu, dass 3T jetzt zum Beispiel, da gibt es auch diese verschiedenen Winkel. Ne?
Genau.
Bei Reifen, wir waren bei Specialized, haben Reifen angeguckt, da geht es darum, in welchem Winkel irgendwelche Fasern auch verlegt werden, damit das Rad entweder schneller wird oder komfortabler.
Mhm. Ja.
Und an welcher Stelle muss der Winkel wie sein? Und das ist ein sehr, sehr komplexes Ding.
Krass. Und da siehst du halt auch, wie viel Textil letztendlich doch überall eine Rolle spielt.
Da, wo man es gar nicht offensichtlich sieht. Ne? Genau. Und für mich als Anwender oder auch als wir euch damals kennengelernt haben und sonst wie, ist es ja einfach nur cool. Ja, ich habe hier ein Schloss, was sich weich anfühlt, was schön aussieht. Mhm. Und dann hat man natürlich, glaube ich, sicherlich die Hürde, können wir später nochmal drauf zurückkommen, den Leuten klarzumachen, ist das überhaupt sicher genug? Ist ja nur Stoff.
Ja, das war, glaube ich, die allergrößte Herausforderung am Anfang,
Jetzt ist der Schlüssel hier gerade hingefallen. das heißt, die Finanzierung war so ein bisschen mit wahrscheinlich eigenen Mitteln, die man noch hatte, plus
ja, Uni, also diese Stipendiengeschichte und ein paar Rücklagen, ja klar, die hatte ich schon und die habe ich da auch reingesteckt, aber größtenteils muss man wirklich sagen, also in diesem Exist-Stipendium zum Beispiel ist auch so eine, ich weiß nicht, wie sich das nennt, aber Sachgeldprämie, also dass du praktisch wirklich auch Material mal kaufen kannst und ein paar Sachen ausprobieren kannst. Und da waren wir wirklich in allen möglichen Sachen unterwegs und sind dann auch zu einem Aufbau gekommen, der taugte. Und dann ging es halt weiter zu überlegen, so, ist es das jetzt? Machen wir da jetzt wirklich eine Firma draus oder stopfen wir es irgendwie in die Schublade? Die Entscheidung ist für Firma gefallen und interessanterweise war es wirklich so, dass das der Arbeitstitel in dieser Hochschule dem wir auch noch lebenslang dankbar sein sollten, Mitarbeiter in der Verwaltung dieser Hochschule, sagte dann, ja Gott, jetzt muss jetzt irgendeinen Namen kriegen, Textlog.
Ja, witzig.
Und so ist so ein Name entstanden, wo wir wirklich krampfhaft überlegt haben, ist es das jetzt wirklich? Ist das nicht zu offensichtlich? Ist das irgendwie? Aber es war so griffig, dass wir gesagt haben, gut, das ist es jetzt.
Ja, der funktioniert, glaube ich, auch.
Der funktioniert sehr gut, der erklärt ja vor allen Dingen auch genau, was es ist. Und am Telefon ist es manchmal witzig, ne, wenn du es dann buchstabierst und der andere dann sagt, ach so, ja klar, na, Textlog. prägt sich ein, ist kurz, ist, ja.
Und dann gegründet als eigene Firma oder musstet ihr Investoren mit reinnehmen oder wart ihr wirklich unabhängig?
Wir sind gegründet erstmal mit 4 Gesellschaftern. Es kamen dann später noch institutionelle Leute hinzu, die auch immer noch drin sind, auch als Gesellschafter. Ich habe mich gegen ein Venture Capital Modell entschieden damals. Also ich muss dazu sagen, war von Anfang an schon als Ideengeberin Mehrheitsanteilseignerin. Hat sich bis jetzt auch immer als gute Entscheidung ausgestellt. ich kenne ja diese ganzen Geschichten und wir haben auch tatsächlich mit TGFS, heißt das in Sachsen, Technologie- und Gründerfonds, gibt es das auch noch vom Bund und so weiter. Wir haben mit den Leuten geredet. Das war aber nicht so die Art, die ich aus dem Bauch heraus gesagt habe, das ist irgendwie cool, weil du gibst ja sofort 25 plus Prozent teilweise ab für 500.000 Euro. Das ist immer so der Deal. Und gut, 500.000 Euro wollten wir auch haben, aber über eine andere Strecke. Und wir sind dann auf stille Beteiligung gegangen. Also okay. Wir haben ein Nachrangdarlehen, was wir jetzt auch gerade beginnen zurückzuzahlen. Und wir sind mehr die konservativere Richtung gegangen. Hat uns, jedes Ding hat seine zwei Seiten. Das ist einfach so.
Naja, du wächst, glaube ich, langsamer. Hast nicht dieses explosive Wachstum. Ja. Gleichzeitig gesünder, gleichzeitig vielleicht besser schlafen, weniger Risiko.
Ja, und eben vor allen Dingen in der Gesellschafterstruktur musst du halt wirklich dann immer schauen, wer redet mit und aus welcher Ecke kommt der auch. Ne? Also man will ja auch jetzt, wenn du so willst, du kennst die Leute gar nicht, mit denen du dich dann da letztendlich in den Gesellschafterkreis reinsetzt. Und ich sag mal, wir haben ja nun einige Aufs und Abs hinter uns und in solchen Situationen, denke ich, ist Venture Capital dann auch ganz schnell mal weg.
Ja, ja,
also
ja.
Das darf man auch an der Stelle nicht verkennen. Und insofern, wir sind da ganz zufrieden soweit mit dem, was da passiert ist und wie wir da uns auch weiterentwickelt haben, sind aber jetzt auch tatsächlich in so einem Stadium, wo wir auch jetzt die Dinge wieder sozusagen selbst auch in die Hand nehmen wollen. Also wo dann ja auch, ich sage jetzt mal, irgendwann mal so diese Phase sich erledigt hat, wo du, ich sage jetzt mal, wirklich auch den Ratschlag so weit benötigst von Außenstehenden, von, ich sage jetzt mal, vielleicht auch institutionellen Leuten, da möchtest du dich dann so ein bisschen wieder freischwimmen und das ist jetzt gerade so der Plan für die nächsten Jahre. Aber auch das alles in einem, wie ich finde, unaufgeregten und gesunden Art und Weise. Eben nicht dieses ganze Sprunghafte. Das war auch nie irgendwie meine Intention.
Ja, das heißt, so Höhle des Löwen wäre nicht in Frage gekommen.
Ach Gott.
Das ist ja die Frage,
Doch, wir wurden ja gefragt, wir waren ja in diesem Spin Lab.
Ach, okay, okay.
In Leipzig gibt es ja dieses Spin Lab, das ist ein Accelerator, wo wir dann so reingekommen sind, die uns dann auch sehr geholfen haben für diese ganzen Themen der Kickstarter-Kampagne, mit der wir gestartet sind und so weiter. Und die haben natürlich da ihre ganzen Fühler in diese Richtung und dann kriegst du plötzlich so eine Anfrage. Und ich hab dann
Weil gepasst hätte es wahrscheinlich so, wenn man sich das so heute vorstellt.
Ich bin einfach nicht der Typ dafür. Ich vertraue da wirklich eher so, dass man sagt, man macht das Ganze auf einem Tempo, was man selber irgendwie auch fühlt. Und nicht, okay, jetzt schieben wir dich mal in die Richtung, wie wir dich haben wollen. Hätte auch vielleicht irgendwas gebracht. Auf der anderen Seite hat auch genügend dagegen gesprochen. Abgesehen davon waren die Sendezeiten und die Aufnahmezeiten und so weiter immer so ungünstig. Entweder wir waren mit der Kickstarter beschäftigt oder es war irgendwie was anderes.
Ja, ja.
Es hat sich einfach nie ergeben und ich finde es auch gut, dass es so war.
Ist ja ganz unterhaltsam. Ich gucke das ja manchmal. Aber so immer, das geht aber auch nur so mit einer App, wo man schnell vorspulen kann, weil das ja so langgezogen ist, alles aber ganz, ganz spannend, weil das hätte man sich so vom Produkt her da auch vorstellen können.
Das stimmt.
Aber ich finde es auch sympathisch oder ich kann mir auch vorstellen, dass es genau der richtige Weg war, dass es halt dann doch nicht, dass ich es doch nicht so gemacht
habe. Ja, man darf vor allen Dingen nicht ganz verkennen, es ist auch kein Produkt, was du sofort in die Masse bringst. Dazu ist es zu komplex und das hat uns auch in vielen Fällen schon sicherlich vor kopierwilligen und wütigen Leuten so ein bisschen bewahrt. Wir haben natürlich auch Anfragen von großen, wie nennt man die, Discountern.
Ja, ja.
Wollen wir auch nicht, gehören wir nicht hin. Ist nicht das Produkt, an dem sich, also das im Massenmarkt reüssieren sollte, finde ich.
Ja, Also der Dümmel hätte keine Chance.
Wer hätte keine Chance?
Der Dümmel bei, genau. Der dann bei DM die Schlösser hingelegt
hätte. Ja, nee, und vor allem darfst du ja auch nicht vergessen, du musst ja auch gucken, wir haben ja jetzt mittlerweile einfach auch eine sehr, sehr stabile, gute Marke aufgebaut. Machst du dir das dann hintenrum mit solchen Aktionen, die zwar auf einmal, ne, plötzlich spült dir da irgendwie, was weiß ich, wie viel Geld rein und so weiter. Mhm. Ist, der Bekanntheitsgrad steigt auch, aber dein Preisgefüge gerät extrem ins Wanken. Und da musst du immer abwägen, das ganze Leben lang musst du immer nur abwägen, aber an der Stelle sage ich, haben wir uns auch eine Stellung erarbeitet, wo wir nicht zu jedem oder nicht immer allem hinterherrennen müssen und nicht zu jedem Ja und Amen sagen müssen, was uns angeboten wird.
Ja, das ist ein Qualitätsanspruch und ich, wie gesagt, ich sitze ja dann mit meinem iPad da und noch mit dem zweiten Gerät, wo ich dann gucke, was ist denn jetzt mit dem Produkt passiert? Und dann siehst du, der Dümmel hat irgendwas da gemacht und dann siehst du die schlechten Bewertungen, weil die Qualität natürlich runterging. Ne, der vorher Manufaktur gemacht hat, auf einmal irgendwo kommt das hier in Container an und dann ist es rostig, was auch immer.
Richtig.
Und ganz, ganz spannend, was da passiert und wie schnell das hoch und wieder runter geht. Richtig. Und die haben natürlich auch geile Erfolge mit nachhaltigen Businesses da, glaube ich, diese verzeichnen können. Aber viel ist halt auch Unterhaltung am Ende. Ne?
Ja,
Unterhaltung und schnelles Geld.
Unterhaltung auf Kosten derjenigen, die da mal sich eine Idee ausgedacht haben und das eigentlich gut angefangen haben und dann so ein bisschen dieser Versuchung nachgegeben haben. Ne? Das bin ich nicht und wollte ich nicht. Genau.
Ja, und ihr fertigt ja auch das Allermeiste, es geht glaube ich nicht zu 100%, wirklich bei euch in Leipzig, Made in Germany. Das ist vielen gar nicht bewusst, die das Schloss vielleicht kennen, dass das auch wirklich hier in Deutschland gefertigt, entwickelt und so weiter. Die Idee dahinter, mit, wie gesagt, mit einem nachhaltigen Business-Konzept ja auch.
Ja.
Und was war denn, wie habt ihr denn da angefangen? Habt ihr da eine kleine Garagenfirma gehabt und was sind denn so, was sind so die Schwierigkeiten mit den Materialien? Ist es das Metall, was dann am Ende doch, ja, wir haben ja das Schloss hier, wo dann irgendwann Metall und Stoff sich treffen, ne? Das wird ja wahrscheinlich der Schwachpunkt oder der wichtigste Punkt am Schloss überhaupt sein.
Ja.
Wie hat das angefangen, dass ihr da die ersten fertigen Produkte gebaut habt oder fast fertigen?
Es war einmal. Nein, ist kein Märchen, ist wirklich wahr. Also grundsätzlich ist es ja so, wenn du dir ein komplett neues Produkt ausdenkst, wirst du eines schönen Tages gewahr, dass du dir ja auch die Produktion dessen erstmal ausdenken musst. Mhm. Ja? Also mit anderen Worten, wir mussten jemanden finden, der sich auf das große Experiment einlässt. Mach doch mal ein Seil, das aus Metall und verschiedenen Stofflagen besteht. Mach dann möglichst bitte nicht deine Maschine kaputt, weil Kosten bei 100.000. Lass dich mal drauf ein, dass man das auch nochmal verändert und immer wieder nachjustieren muss. Den haben wir gefunden. Und dann kommt eben genau das, was du sagst. Jetzt mach mal ein Produkt draus. Kannst du alles schön im Manufakturbetrieb bei 20, 50, 100 Dingern kannst du es noch machen. Und irgendwann musst du halt auch mal umschwenken auf Produktion. Und genau so ging es uns eben. Wir haben ja gesagt, wir möchten mit so einem wirklich ganz andersartigen Produkt, möchten wir die Stimme des Marktes hineinlassen. Wie kannst du es besser machen als mit einer Kickstarter oder an der Stelle jetzt nicht Kickstarter, sondern Crowdfunding-Kampagne. Mhm. Wir haben Kickstarter gewählt.
Ja, ja.
Und dann.
Wie viel habt ihr denn eingesammelt?
Ja, eben. Das ist ja jetzt gerade das Thema.
Ja, ja.
Wir haben so gedacht, na gut, was echt toll wäre, wenn wir 50.000 Euro einsammeln, viele Meinungen zusammenkriegen und so, naja, eben so mal so eine Menge an Schlössern, die wir gut handeln können. So 500, vielleicht mal so 1.000. So. Wir haben dann am Ende des Tages waren es dann irgendwie sehr, sehr viel mehr Geld, was wir eingesammelt haben. Und wir hatten dann mit allen Nachwehen, weil bei Kickstarter gibt es dann nach der Kampagne nochmal so ein Nachverkaufsdings. Da haben wir uns dann auch noch mit angemeldet. Und dann kamen eben nach einer gewissen Zeit X plötzlich raus 6.000 Schlösser. Jetzt fertige die mal. Also jetzt ist die Herausforderung ist ja dann, die paar hundert oder vielleicht 500 oder so, die hätte man noch irgendwie so, Und jetzt mussten wir aber gleich in die Vollen gehen und sagen, jetzt muss produziert werden. Da haben wir uns, wie soll ich sagen, so schnell kriegst du halt auch keinen ordentlichen Produktionsraum. Also wir haben tatsächlich begonnen in einem alten, nicht Pferdestall, sondern doch, das waren wirklich mal Pferdeställe, der Leipziger Straßenbahn, die wurde ja mal mit Pferden gezogen.
Ah.
Und im Westwerk, im Leipziger Westen, war dann ein Raum, wo wir dann begonnen haben, der hatte kein Tageslicht und es war sehr abenteuerlich, dort was zu produzieren, aber immerhin, es war viel Platz, es waren sehr motivierte Leute am Start und ja, wir haben die ersten Leute eingestellt, haben dann eben auch, ja, es war ja dann auch der Proof of Market letztendlich mit dieser erfolgreichen Kickstarter-Kampagne, dann kamen die Geldgeber und dann ging halt irgendwie die Post ab und man merkt eben an so einer Stelle, neues Produkt, neuartige Technologie, genau das, was du sagst, die muss ja dann auch irgendwann mal an einen festen Gegenstand, nämlich an die entsprechenden Ösen oder was man eben am Ende des Seils hat. Und wie kommt das da dran? Und dann musst du eigentlich da auch schon wieder tüfteln und dir einen Partner suchen jetzt für das Schloss zum Beispiel. Das ist ja nicht auf unserem Mist gewachsen, das kaufen wir natürlich zu.
Das ist dieses Bügelschloss
hier, ne? Dieses Bügelschloss, genau. Ist übrigens auch das Einzige, was tatsächlich nicht.
Ja.
Aus Deutschland
kommt. Das heißt, kommt. Alles, was am Seil hängt hier, diese Haken und so, das ist
die
alles.
Die Ösen kommen noch direkt aus Deutschland, ja. Das Seil sowieso, auch bis hin zu den Weblabeln, die du da hast, die lassen wir sogar in Sachsen fertigen. Also wir versuchen das so nah wie möglich bei den Vorhängeschlössern, bei den U-Locks, müssen wir eben tatsächlich berücksichtigen, dass das in Europa jetzt so ohne weiteres zumindest niemand mehr macht, der uns die auch gerne verkaufen möchte. Und ja, ist dann so gewachsen. Wir haben dann jemand gefunden und mit dem haben wir auch eine sehr gute Partnerschaft. Das ist ein asiatisches Produkt, das kann man ja auch so sagen. Dazu stehen wir auch. Die Qualität ist ja entscheidend und da achten wir schon drauf, dass das dann auch entsprechend mit der Qualität hinhaut. Genau. Aber ja, wir haben eine Produktion aufgebaut. Das muss man sich jetzt nicht hier so als Roboter-Sache vorstellen. Es ist schon noch sehr viel Händisches. Wir sind jetzt gerade ein bisschen dabei, auch Teil zu automatisieren und so weiter. Aber es ist schon noch, geht schon noch durch sehr viele Hände und wird noch mit sehr viel Liebe wirklich so zusammengestellt, verpackt. Und ich sehe die Leute, wenn ich dort bin, bei uns in der Produktion, wie die das machen. Und wenn eben mal irgendwie was ist, das ist ja der Vorteil, wenn du selbst produzierst, kannst du halt einfach auch schnell eingreifen. Es sind nicht diese weiten Wege. Und ja, es sind halt natürlich auch Mitarbeiter, die dann auch mal sagen, oh, könnten wir das nicht so? Und ich habe das jetzt mal hier so ein paar Mal gemacht. Das geht jetzt schwerer. Wieso ist denn das so? Habt ihr irgendwas verändert? Also das ist schon sehr nah. Und ich sage, auch aus der Rückschau betrachtet, ohne das geht es gar nicht. Also wenn du so ein komplexes Produkt hast, musst du nah dran sein. Sonst entgleitet dir das ganz schnell und wird halt qualitativ
also so einen Lohnhersteller suchen und mach mal, funktioniert da nicht.
Hätte keiner gemacht zu dem damaligen Zeitpunkt.
Das kommt noch dazu,
das,
ja.
Das wäre viel zu riskant gewesen für die meisten. Muss ich auch, aus heutiger Sicht kann ich das auch total verstehen. Ja, wenn jemand auf dich zukommt, so total Greenhorn-mäßig, sagt, mach mal. Da kommen ja viele um die Ecke und deswegen bin ich auch dem Seilhersteller da an der Stelle. Natürlich haben wir eine gute Partnerschaft entwickelt, weil er aufs richtige Pferd sozusagen gesetzt hat, aber natürlich war es ein großes Risiko auch damals mit so einem neuartigen Produkt. Und gerade als es dann natürlich dann auch nochmal das Gate gab.
Ach, ihr hattet auch nicht, ist ja, das ist aber ja auch klar, wenn ihr das erste Mal produziert, es gibt ja wahrscheinlich auch Dinge, die mal nicht laufen, wo man mal so eine Charge dann sagen kann, okay, das funktioniert jetzt nicht so, wie wir gedacht haben.
Ja, es war, also ich sag mal, wir hatten bei allem, was wir getan haben, einfach auch natürlich sehr, sehr viel Glück, dass jetzt nicht irgendwelche Sachen passiert sind, die jetzt gerade bei den ersten Sachen hätte ja irgendwas total schief gehen können mit der Produktion oder sonst irgendwas. Das ist alles nicht passiert und wir hatten natürlich auch eine Welle von Wohlwollen, die uns begleitet hat und auf der wir so ein bisschen geritten sind. Es war ja fast schon gehypt, muss man ja sagen. Ne? Das war ja so ein bisschen das Messias-Schloss, kann alles, ist federleicht, was weiß ich, was die Leute sich da, das habe ich auch dadurch gelernt. Ne? Wenn du sagst leicht, dann denken die Leute, es wiegt nichts. Nicht etwa, es ist leichter als Stahl.
Ja, ja.
Also du bist dann plötzlich auf so einer Flughöhe, wo du eigentlich nie hin wolltest. Du bist aber, du wirst dazu sozusagen, die hypen dich dann in die Richtung. Und umso schwieriger ist es, das auch ein bisschen wieder einzufangen. Mhm. Ja, kann man letztendlich aus der Rückschau sagen, auch da haben wir, sind wir ganz gut durchgekommen, aber es war ein Riesen-Learning. Und natürlich, wenn jetzt, ja, wenn das Wörtchen wenn nicht wäre, ne? Also ja, ja, hätte, ja, wäre, könnte, aber wir haben damals einfach diese wahnsinnige Menge an Schlössern, die wir zu produzieren hatten und die ja auch in einem bestimmten Zeitraum dann ausgeliefert werden müssen und so weiter, da beachtest du dann bestimmte Sachen nicht mehr so intensiv, wie du sie betrachten solltest. Ja? Mhm. Und ja gut, aber Fehler passieren, um zu lernen. Und deswegen sitze ich ja jetzt auch noch
also
hier.
Also genau, da gab es mal eine kleine Problematik, die ihr gelöst habt und wahrscheinlich auch, das Wichtigste ist ja, wenn es mal was schief läuft, dass man es vernünftig löst, dem Kunden gegenüber und so weiter.
Ja, genau.
Jetzt habt ihr natürlich über Kickstarter viele eigene Kunden beliefert, also wirklich wahrscheinlich 6.000 Pakete verschickt, so stelle ich es mir vor, fast.
Ja, gab auch viele, die so 10er-Packs und so genommen haben, aber wir haben schon einige Pakete gepackt und verschickt.
Ja, auch international eigentlich? Hat das
das ist ja das bei Kickstarter das Verrückte. Die allererste Bestellung, die reinkam, und zwar sofort, als wir auf den Knopf gedrückt haben, das gibt ja so Leute, die machen dann so einen Alert da draus, was gibt's Neues, und kaufen das sofort, die kam, glaube ich, aus Korea oder so.
Auch geil.
Oder Japan, irgend sowas.
Und die jetzt ist natürlich das ja der nächste Schritt ist, gut, ihr könntet über die eigene Webseite die Schlösser vertreiben und dann klicken die Leute die. Mhm. Wie schwierig war es dann, in diesen Fahrradhandel reinzukommen, der ja so Schlösser von so blau-roten Herstellern eigentlich fast nur hat?
Mhm.
Also glaube ich kaum, ist selten, dass da nochmal eine zwei, also wir haben ja selber auch Marken im Shop, wir haben sowas wie Hiplock und sonst wie. Die aber auch schon schwer haben, irgendwo reinzukommen. Jetzt kommt ihr mit eurem Textlocknamen, der super ist und natürlich auch mit ein schönes Schloss, leicht und so weiter. Wie schwierig war es da, in den Handel reinzukommen? War das die Eurobike, wo ich auch da war, wo dann so einer wie ich kam, der gesagt hat, ich nehme das sofort, aber ich natürlich ein kleines Licht noch war mit meinem kleinen Enjoy Your Bike Shop?
Also ich muss es wirklich so sagen, uns sind wirklich die Herzen zugeflogen. Es war einfach dieses, Mensch, endlich mal was anderes und toll und Kickstarter toll und alles toll und diese vielleicht einfach diese Sehnsucht, da wirklich irgendwie mal was zu haben, was sich auch absetzt von dem, was man bisher hatte und so. Und ja, auch die ganze Story, keine Ahnung. Da hatten wir es überhaupt nicht schwer. Aber die Enttäuschung war natürlich umso krasser, als dann hieß, was ist das denn jetzt hier und was tut ihr uns an, so ungefähr. Hm. Aber auch
Was war denn genau das Problem?
Das damals? Problem war, dass das Innenleben dieses Seiles nicht genügend bedacht wurde, dass es an der Säge standhalten sollte. Hm. Für uns war die Säge ein Mittel des Diebstahls, was aber den Bolzenschneider bei Weitem, sage ich jetzt mal, vom Seltenheitswert.
Stimmt, die Säge, ich erinnere mich.
Genau. Das war unsere Betrachtungsweise, war Bolzenschneider. Und das ist ja etwas, was das Seil sehr gut kann, weil es eben diesen Widerstand nicht hat. Ne? Also das ist ja so weich, dass der Bolzenschneider sich mehr oder weniger so da rein verkantet. Und die Fasern tun ihr Übriges. Säge ist einfach.
Also mit der Säge ging es zu einfach.
Mit der Säge ging es zu einfach, ging es zu schnell. Und das ganze Geheimnis ist, dass es ist ja immer schon ein Metallkern dort drin gewesen. Auch das ist eine Mär, die sich immer wieder verbreitet. Da war ja vorher gar keine Metall drin, doch war's. Aber jetzt haben wir eben diesen Metallkern gehärtet. Und das war der Punkt, der gefehlt hat sozusagen oder der noch ergänzt werden musste. Abgesehen davon ist natürlich, was ich am Anfang schon gesagt habe, mein Begehr ist ja eigentlich und dafür, wo ich für arbeite, ist ja, dass es auch dieses Metall irgendwann mal gar nicht mehr geben muss, weil möglicherweise Textil das übernehmen kann. Soweit sind wir noch nicht, da müssen wir noch ein bisschen Hausaufgaben machen, aber das ist etwas, wo wir einfach die Händler an der Stelle eben sehr einfangen mussten und uns dagegen erwehren mussten, dass das so ein ist ja nur so ein Hype und ist ja alles Quatsch und ist ja irgendwie, funktioniert ja doch nicht. Es war dieser kleine Schritt, der gefehlt hat, und natürlich gab es Händler, die gesagt haben, nee, das kann ich jetzt nicht mehr verkaufen. Wir haben versucht, uns zu einigen, wir haben denen aber auch erklärt, hör zu, wenn wir jetzt alles zurücknehmen und dir das ganze Geld zurückzahlen, dann sind wir jetzt auch erstmal tot. Also was machen wir jetzt mit der Situation? Und ich glaube, es hat schon lange gedauert, das hätte ich auch nicht gedacht. Auch jetzt werden wir noch auf Eurobikes manchmal angesprochen. Nicht schlimm, ist total okay und menschlich. Ich glaube aber, dass haben uns auch viele gespiegelt, ihr seid damit sehr transparent umgegangen und ihr habt da sehr, wie soll ich sagen, also euch authentisch gezeigt. Gab viel Ärger, haben wir geklärt. Ist auch ein großer Verdienst unseres allerersten Vertriebsleiters damals, der, ich sag jetzt mal, den Jubel einheimsen konnte, aber dann auch die Schläge einstecken musste. Wir haben das wirklich gut mit den Händlern hingekriegt. Genauso wie mit den Endkunden, die teilweise dann eben so nach 2 Jahren kamen und gesagt, ich habe das jetzt hier gesehen, das geht ja gar nicht. Und man dann so das schon fast wieder vergessen hat und natürlich aber gesagt hat, ja, komm, hör zu, wir haben da so eine Regelung, kannst du und so. Also liegt wirklich hinter uns. Das muss man sagen, das konnte ich noch nicht lange sagen, aber jetzt ist wirklich auch mal gut mit diesem Thema.
Ja gut, das betrifft euch natürlich extrem und ihr seid da drin. Ich als Händler habe das ja auch irgendwie mitbekommen. Ich habe es jetzt schon wieder vergessen, was genau war. Sonst jetzt hätte ich dich ja nicht so gefragt. Ich habe es tatsächlich vergessen. Ja. Und ich hatte die Dinger ja auch im Einsatz. Mhm. Meinst du, ich wäre auf die Idee gekommen, die nicht zu benutzen? Weil da, wo ich sie benutzt habe, war es sowieso, wo ich dachte, erstmal, das kennt sowieso keiner. Mhm. Das heißt, wir hatten in der Anfangszeit hattet ihr den großen Vorteil, dass dieses Schloss nicht bekannt war.
Ja.
Also die Diebe, die wissen, sind ja eingespielt, die gehen ja an den Schlössern vorbei, die sie nicht kennen, selbst wenn sie weniger sicher sind.
Richtig.
Das heißt, den Vorteil hatte ich immer und wie du schon sagst, die Säge haben die auch meistens nicht mit. Die kommen ja nicht mit einer Säge, die kommen mit einem Bolzenschneider oder gleich mit so einer Flex. Dann ist sowieso alles vorbei. Ja,
dann
vorbei.
Ist sowieso alles vorbei.
Ja, also das ist ja das Interessante, dass man ja entweder ganz oder gar nicht. Deswegen ist ja auch dieses Kaugummi-Automatenschloss, also wir haben so kleine Spiralschlösser, das ist so ein kleiner Mini-Draht, den ich benutze bei einer Bikepacking-Tour, um vor dem Supermarkt anzuschließen.
Ja.
Da kamen die mit dem Bolzenschneider auch keine Chance, weil der viel zu groß ist für das kleine Stückchen Draht. Und gleichzeitig haben sie aber die kleine Zange auch nicht dabei, weil sie nicht damit rechnen, dass einer sein 5.000-Euro-Rad da mit so einem Kaugummischloss hinmacht. Und ich bin ja auch nur 1 Minute weg.
Ja.
Also sie können auch nicht die Zange schnell holen gehen.
Ja.
Siehst du das? Theoretisch könnten sie mit einer Schere rangehen dann. Oder wenn sie jetzt hier so einen Leatherman mit haben, dann habe ich halt Pech gehabt. Mhm. Aber das ist ja die Nummer.
Genau.
So schlimm ist es ja eigentlich gar nicht.
Der Nervenkitzel.
Ja? Und trotzdem kann ich aber nachvollziehen, wie ihr natürlich in der Situation wart, ihr werdet bombardiert.
Mm.
Das kenne ich ja als YouTube-Kanal jetzt ganz blöd gesagt auch. Mm. Ich mache ein Video und komme auf einmal 20 scheiß Kommentare.
Mm.
5.000 Leute haben aber geguckt, die es vielleicht gefeiert haben, aber du siehst ja nur die 20 schlechten Kommentare und so weiter. Und das ist schon.
Das
nur habt ihr natürlich nicht ein Video, was man mal schnell löschen kann, sondern ihr habt hier dieses Schloss, was im Markt ist. Wie viel habt ihr denn umtauschen, zurücknehmen müssen? Ist da eine große Menge an Leuten, die auch gesagt haben, ist mir egal, ich behalte es einfach?
Ja, also gerade so im B2C-Bereich haben mir dann auch viele gesagt, mein Gott, ich nehme das. Sieht doch keiner, ne?
So
ungefähr. In dem Moment bist du halt natürlich auch irgendwo existenziell bedroht, logisch.
Ja,
und wir haben das versucht auch so darzustellen und es ist auch durchaus verstanden worden. Und es gab auch tatsächlich Zuschriften, die gesagt haben, hey komm, ich bin selber Produktentwickler. Es ist nun mal so, ihr habt was komplett Neues rausgebracht. Darüber stolpert man, ja, ihr habt das nicht gesehen und macht das besser und dann macht weiter. So, ne? Also und das haben wir letztendlich auch gemacht.
Ja, freut mich sehr.
Also ja, mich auch.
Das ist ja wirklich so und wie gesagt, wir sind ja letztendlich nicht euer Händler, der vielleicht das wichtigste und größte Sortiment hat. Sicherlich verkaufen wir nicht schlecht, so ist es nicht, aber es ist nicht so. Ich glaube, so ein Fahrradhändler, der normale Fahrräder verkauft, verkauft natürlich viel mehr sein Schloss daneben her. Das ist bei uns zum Beispiel gar nicht so.
Ja.
Wir haben das ist so ein bisschen bei uns, sind wir so ein bisschen ein Spezialfall.
Mhm.
Aber trotzdem ist das das Schloss, wo ich immer die Treue gehalten habe und was ich auch nicht im Alltag immer einsetze, was ich aber immer dabei habe. Hier läuft auch im Hintergrund immer so ein Video durch, wie ich jetzt letztes Jahr in Paris, wenn ich jetzt mit meinen Fahrrädern unterwegs bin, das Auto muss, haben wir in Paris zwischengestoppt auf der Urlaubsreise oder am Supercharger beim Laden schon. Hinten schnell kommt Textlog dran. Alleine wegen dieser Nummer, das und das ist ja das Einmalige an eurem Schloss, dass und das ist jetzt die große Frage, was ist jetzt die wichtigere Idee, dass es schön aussieht, weil ich habe ja vorhin auch mal nach schön und sicher, die Sicht, der Sicherheitsaspekt, der Schönheitsaspekt und aber auch diese Praktikabilität, die ja kein anderes Schloss kann, dass man es hier so lang machen kann und mit dem U kann ich es dann woanders festmachen und so weiter. Wie kommt man denn, ich glaube ja, diese Idee mit dem Stoff ist ja das eine, das war ja tatsächlich dein viel Wissenschaft, viel Wissen und natürlich auch dieser Gedanke, ja, ich will was Schönes bauen. Wie kommt man denn auf die Idee, dass man hier die Ösen durcheinander schieben kann? Weil das ist ja für mich einer der coolsten Punkte überhaupt.
Ja, indem du das in der Hand hast und probierst und sagst, ach, das wäre doch toll. Und das ist jetzt zum Beispiel das beste Beispiel für die Kickstarter-Community. Wir hatten nämlich nur die längste Länge zum Durchstecken.
Ja, es gibt ja, glaube ich, 100, was habt ihr, 3 Längen, ne?
Wir hatten sogar 4. Bei der Kickstarter hatten wir 4 angeboten und wir hatten, glaube ich, nur bei den beiden längsten oder wie das war, weiß ich nicht mehr, aber die kleine hatte 2 gleiche Ösen. Und dann haben die Leute gesagt, wieso denn? Mach doch alles so. Und dann, ja, so, klar. Machen wir auch, ne? Also da kommt nochmal von der Schwarmintelligenz, sage ich jetzt mal, ganz viel Positives, ganz viel Hilfreiches. Und du fängst mit etwas an und nutzt dann letztendlich nochmal so die Community, um das so auf die Spitze zu treiben oder so zur Perfektion zu führen. Aber nochmal was zu Schön und Funktion. Das ist ja genau das, was der Design verbinden sollte in seinem, in der besten aller Möglichkeiten, dass du die Form findest, die der Funktion am besten entspricht. Und das dann natürlich also sowohl von der Usability her gut löst, als natürlich auch, du willst ein Produkt gerne benutzen, also muss gut aussehen und es muss gut funktionieren. Also das ist die Verschmelzung und das ist, finde ich, ganz toll, dass das wirklich bei diesem Produkt so anschaulich man sagen kann, dass einfach gutes Design, gut ist auch ausgezeichnet für gutes Design, aber das meine ich nicht. Ich meine, Design ist nicht nur, es sieht schön aus, es muss auch gut funktionieren. Und ohne diesen Anspruch, oder nur mit diesem Anspruch ist das für mich dann auch ein vollständiger und guter Komplex sozusagen. Ja.
Aber das ist ja tatsächlich auch der Faser und dieses Beweglichen geschuldet, genau, ne, richtig, was ja sonst richtig, gar nicht möglich richtig. Wäre.
Ja, es ist zum Beispiel auch, wenn du jetzt so diebstahlmäßig nochmal mit der Brille drauf schaust, du kannst ja, normale Stahlschlösser kannst du ja mit diesem Trick von wegen, ich stecke einen Stab durch und drehe einfach, bis es so. Das geht bei dem Ding ja auch nicht so gut, weil die Fasern nehmen ja diese Drehung nochmal viel besser auf. Da kannst du drehen, bis du alt wirst. Ja?
Deswegen, also,
es gibt viele Aspekte, die das bisschen ad absurdum führen, was eben möglich ist, an Sachen das dann auch zu zerstören. Und es wird auch noch sehr viel mehr in diese Richtung gerade gearbeitet und geforscht. Kann ich jetzt nicht alles ausbreiten, aber da wollen wir ja genau hin, dass dieser Betrachtungswinkel guckt doch einfach mal von einer ganz anderen Sichtweise auf ein Produkt. Das widerspiegelt es letztendlich. Ja.
Kriegt man als Hersteller denn mit, wenn Räder geklaut werden mit seinen eigenen Schlössern?
Ja, indem die Community natürlich fleißig Fotos postet. Ja, ja. Aber wir kriegen tatsächlich, muss ich ehrlich gestehen, mehr Fotos, wo so ein zerstörtes Ding und das Fahrrad noch dran ist und eher so, yippie, yeah, euer Schloss hat es geschafft. Kann ich vielleicht ein neues bekommen?
Also ja, die Fotos das dann hätte schon ich immer mitbringen sollen.
Ja, das dann schon eher. Und bis jetzt haben wir tatsächlich auch immer versucht zu sagen, also zum Beispiel bei manchen wird es versucht, dann auch genau an diesen Enden ranzugehen. Und dann sagen wir, schick's uns. Ist dann zwar 2, 3, 4 Zentimeter kürzer, aber wir können es dir reparieren. Wir können dir das nochmal, das eben auch im Sinne des Lifecycles, im Sinne von Nachhaltigkeit, zumindest das versuchen wir dann. Und das kannst du ja auch nur machen. machen, wenn du vor Ort bist. Und wenn du nicht irgendwo sagst, ja, wir sammeln das mal und in 8 Monaten kriegen sie es dann mal aus China zugeschickt. Oder
reparabel,
so
stimmt, ja. Das Schloss ist reparabel.
Ja, gut, wenn du es jetzt mitten in der Mitte versuchst zu schneiden, dann vielleicht nicht mehr,
ne? Aber,
Machen wir auch. Und ist halt auch ein Aspekt, den ich immer wieder betone und der mir sehr wichtig ist, zu versuchen, eben die Produkte auch so nachhaltig wie möglich zu gestalten, ohne dass ich behaupten will, dass dass die Fasern alle, was weiß ich, wie grün sind sie nicht.
Hm. Ja, ja, gut, wird ja wahrscheinlich, was ist das Kunststoff, was ist das, sind das für Fasern? Was ist denn
alles
das?
Man-made Fibers, also Chemiefasern.
Ja, ja. So. Und ist das jetzt auch so patentiert, das, oder ist da eine Technologie bei der Produktion dahinter, die euch schützt, oder wie ist das?
Das ist so patentiert in dem Aufbau. Die Technologie, mit der das hergestellt ist, die ist schon alt, das ist ja Flechten. Damit werden ja alle möglichen Produkte auch hergestellt. Aber so in diesem Aufbau und in dieser Machart ist es neu, einzigartig. Und wie mein Patentanwalt sagen würde, es hat eine Erfindungshöhe. Und nur mit dieser Erfindungshöhe bekommst du überhaupt ein Patent.
Weil du hast das vorhin so in so einem Nebensatz gesagt, wo du gesagt hast, noch hat sich auch keiner so richtig dran getraut. Oder?
Auch doch, haben sie schon. Aber es, sag mal, die Ergebnisse sind noch mit einem relativ müden Lächeln zu betrachten, ohne dass das überheblich klingen soll.
Ja, ja, ja.
Aber ich sag mal, das ist auch ein bisschen das Geheimnis, wenn du ein komplexes Produkt machst, ärgerst du dich bei vielen Sachen. Warum ist denn das so komplex? Auf der anderen Seite ist genau das, was dich davor schützt, dass jemand leicht das natürlich dann auch wirklich nachmachen kann. Ja.
Ja, als ihr dann in den Markt eingetreten seid, ihr seid jetzt ja sozusagen, also erstmal ja ein gewachsener Player, wo man sagt, ihr seid jetzt ein Schlosshersteller, den man schon kennt und mal gesehen hat. Ich glaube, ihr habt eine relativ hohe Markenbekanntheit dafür, dass ihr eben immer noch, also ihr seid jetzt ja kein frisches Startup mehr, aber ihr seid jetzt auch nicht eine alteingesessene Firma, die jeder kennt.
Nee, 100 haben wir noch nicht
geschafft. Das Tempo-Taschentuch seid ihr nicht, aber ihr seid trotzdem in dem Markt, glaube ich, bekannt. Und selbst wir Rennradfahrer wissen es. Und haben da unsere eigenen Anwendungszwecke. Wie gesagt, wenn's das Rennrad auf dem Fahrradträger zu schützen geht oder ich mag das auch im Hotelzimmer. Du kannst hier mit dem U-Lock an der Heizung, die natürlich auch aus der Wand reißbar ist, aber du hast immer diesen schnellen Schutz und hast immer diese Flexibilität. Ich hab, glaube ich, alle 3 Längen zu Hause, je nachdem, was ich brauche. Im schlimmsten Fall mache ich die sogar noch länger, indem ich es ineinander. Ja, ja. Ne? Das ist ja auch noch der Witz, den man machen kann. Und wie war das denn? Gibt's da dann Anfragen von den Großen, die euch kaufen wollen und sagen, ja, das Produkt wollen wir haben? Gibt's da Leute, die sagen, oh, die Kleinen, das ist uns eh egal, was die machen? Oder gibt's da auch richtig Ellbogen, wo die sagen, boah, noch einen Konkurrenten braucht man nicht? Wie ist so unter den Schlossherstellern das Miteinander?
Leben und leben lassen, würde ich sagen. Also es gibt ja für jeden wirklich die Schlossanwendung, die entweder du bist es so gewohnt oder du suchst es dir selber so aus oder es ist dir vorgegeben, wie auch immer. Ich finde aber, es gibt für jeden die Schlossanwendung, die er gerne haben möchte. Und da wir dort ja doch immer exotisch unterwegs sind, alleine durch unsere Machart, stellt sich die Frage gar nicht. Also ich würde es, sage ich jetzt mal, begrüßen, wenn da noch ein bisschen weniger, wie sagt man denn da, so Befremdeln stattfinden würde. Aber klar ist auch, jeder hat sein Portfolio und ich denke, wir wurden schon beäugt und es wurde schon geguckt, na, überleben die das jetzt hier, ihren ersten Crash? auf der anderen Seite denke ich, wir haben uns da jetzt einen Stand erarbeitet, für den wir im Hochpreissegment mitunter ja vielleicht schon auch beneidet werden, weil wir sind nun mal im Hochpreissegment und das wird auch tatsächlich, also weiß nicht, ob dir das auch so mittlerweile aufgefallen ist. Also uns ist das stark aufgefallen, dass auch die Schlosspreise, das geht ja hoch. Da denkst du ja so, das hättest du vor 5 Jahren, hättest du doch nicht ein Schloss unter die Leute bringen können, was 250 Euro kostet oder so, ne? Und jetzt sind das durch die gestiegenen E-Bike-Preise, ist das alles einfach eine Nummer nach oben gerutscht. Und es kommt einem gar nicht mehr so abartig vor. Und wir sind ja auch in diesem Hochpreissegment A, Made in Germany, B, komplett innovatives Produkt und entsprechend auch von der Fertigung her und von den Materialien, die eingesetzt werden und so weiter. Ich sage dann auch immer ganz gern.
Aber das ist ja kalkuliertes Geld. Also es ist ja nicht so, dass ihr sagt, Mensch, wir haben jetzt ein neues Produkt und machen uns mal die Taschen voll, sondern ihr sitzt da ja in Leipzig und habt eine fiese Excel-Tabelle dahinter mit Stundenlöhnen und was weiß ich nicht alles.
Ja, wollte ich gerade sagen. Also unsere Stundenlöhne beinhalten eben auch die entsprechenden Sozialleistungen und Abgaben, die in Deutschland fällig sind.
Ja, ja.
Nein, aber also die jetzt habe ich den Faden verloren.
Entschuldigung. es ging ja um diesen hochpreisigen Segment, dass die
wie sich die Hersteller untereinander
genau.
Ja, also ich sag mal, wir haben jetzt keine internen Stammtische oder sowas, zu sagen, Mensch, hier erzählt uns mal, was ihr so in der nächsten Saison rausbringt. Das nun ganz bestimmt nicht. Ich glaube, wir kriegen immer mal ein anerkennendes Schulterklopfen haben aber sonst jetzt auch nicht so viel miteinander zu tun, als dass wir jetzt, also wir gucken auf der Eurobike, was haben die anderen so, das werden die bei uns auch genauso machen. Und ich habe das Gefühl, dass wir angekommen sind und dass wir nicht mehr jetzt beäugt werden. Wobei natürlich kulturelle Unterschiede durchaus immer mal wieder spürbar sind. Ja, also ich glaube, wir sind der Gegenentwurf einer oder der großen Schlossfirma, die wir so kennen in Deutschland. Das ist aber natürlich, das kann ich ja nur nichts dafür. Ne? Das ist eben so gekommen, ist halt Frauen geführt und auch eine Erfindung, die eben nun mal da ist. Und ich glaube, man hat das jetzt so für sich als Realität angenommen und
aber ist kein Regalkampf, so nach dem Motto, ich brauche den Platz und sonst wie. Das, ich weiß nicht, wie es bei den Großen ist. Ne? Wir Kleinhändler können ja ins Regal hängen, was wir wollen. Aber ich kenne das so im Lebensmittelmarkt, so mit Rewe, ich muss Regalplatz bezahlen.
Ja, also nein, Regalplatz ist es wahrscheinlich noch nicht. Aber es ist tatsächlich natürlich, gibt es Leute oder Firmen, die haben eben Exklusivverträge und dann ist das so. Ja, dann kann ich nur sagen, gut, da können wir jetzt nicht dagegen anstinken. Andererseits weiß ich von vielen Händlern, die sagen, oh Mensch, wir würden ja gerne, aber wie machen wir das denn so am besten? Ich glaube, dass diese Vielfalt der Möglichkeiten für den Händler anzubieten, weil du ja wirklich, das sind Möglichkeiten, es sind eben wirklich auch ganz andere Herangehensweisen und ich sag mal, es gibt Leute, die sagen, weißt du was, wie das Schloss funktioniert und was und wie, das muss einfach sein und vor allen Dingen muss ich das hier in irgendwas reinkriegen und das muss schön verpackt sein und so. Ist doch total in Ordnung. Und jemand anders macht der Händler, der das anbietet, eben darauf aufmerksam, was du gerade gesagt hast, hier kannst du enge Radien, kannst auch deine Teile mitsichern. Der fährt dann da total drauf ab und sagt, Mensch, das habe ich ja von jemand anders nicht. Super, nehme ich. Ne? Und ich finde, diese Vielfalt, die es den Leuten möglich gemacht, auszuwählen, da haben wir einfach eine Möglichkeit mehr im Angebot und der Kunde darf wählen. Und da der Kunde aber mittlerweile eben immer emotionaler an die Sache herangeht und es dem Kunden auch immer wichtiger ist, dass zum Beispiel so ein Produkt eben wirklich made in Germany ist und dass sie damit auch eine Firma unterstützen, die regional arbeitet, die vielleicht einfach sich als Frauenunternehmen durchgesetzt hat, wie auch immer, was die Beweggründe auch immer sind. Aber auch das habe ich schon gehört, dass sie sagen, Mensch, das wollen wir unterstützen, finden wir toll, macht mal weiter so und wir kaufen auf jeden Fall eure Produkte. Also alle Beweggründe gefallen mir gut, solange sie zu einem Kauf des Textlogs führen. Ja. Also du weißt, wie ich es meine. Ne?
Ja, aber das ist ja diese Vielfalt, wir haben das jetzt auch, wir haben jetzt selbst in dem Gravelbike-Bereich, der einer unserer Hauptgeschäftspunkte ist, gibt es jetzt so viel Diversität von Rädern und Schaltgruppen und sonst wie dies von Reifenbreiten, die als ich 2017 angefangen habe, da gab es dann 3-4 Gravel-Reifen, jetzt gibt es 100. Und du kannst dir genau überlegen, was du wo installierst, mit welcher Milch und tubeless, nicht tubeless und so weiter. Das ist ja tatsächlich auch spannend. Und dann waren wir jetzt auf der Cycling World, weiß ich gar nicht, ob ihr da wart. Gesehen habe ich euch, glaube ich, nicht. Cycling World Düsseldorf.
Ein bisschen Huckepack.
Stimmt, da sind ja Händler, glaube ich, auch viele vor Ort. Ne? Und da wart ihr dann mit dabei wahrscheinlich. Nee, jedenfalls ist da, bin ich da nochmal über die Messe und das war auch nochmal so ein Moment, wo ich dachte, was kann Fahrrad alles sein? Mhm. Ne? Und so wie das dann auch darüber hinaus, was kann ein Helm alles sein? Ja. Ne? Ich fahre hier meinen 200-Gramm-Helm, wo viel Luft reinkommen muss oder der aerodynamisch sein muss. Und dann gibt es wieder andere, die leider eine Airbag-Firma, die da ein bisschen Probleme hatte, auch mit einem sehr tollen Produkt, was ich immer noch feiere und auch weiterfahren werde. Also es ist am Ende aber auch da. Die haben auch so eine ganz kleine Mini-Problematik. Ein einziger Fallhöhe, die nicht richtig kalkuliert ist irgendwie. Und das ist, aber da habe ich dann das auch nochmal gemerkt, wo man auch ganz klar sagen muss, und das ist hier auch intern so, ne, dass wir Sachen auch feiern, die wir gar nicht selber fahren können oder gar nicht hier verkaufen könnten. Also ich bin auch ein großer Lastenfahrrad-Fan, muss aber den Geschäftsbereich hier aufgeben, weil wir den nicht bedienen können.
Ja,
weil wir einfach 5-6 Marken bräuchten, viel mehr Platz. Und
ja, der Platz vor allen Dingen. Ja.
Und natürlich den Leuten die Möglichkeit geben, mal 3, 4, 5 verschiedene Räder zu fahren. Wir hatten aber nur 2 Marken und so weiter. Und dann muss man auch sagen, okay, wir feiern Lastenräder, geht aber nicht.
Ja, weil du, also das spezialisiert sich ja auch mal weiter raus, habe ich das Gefühl. Das finde ich auch gut so. Aber sehe ich genauso. Also die Vielfalt ist famos und das gefällt mir auch, dass die Vielfalt so groß ist. Und ich bin überhaupt keinem Argument, sage ich jetzt mal, nicht aufgeschlossen gegenüber, der dann sagt, ach, eigentlich ist es echt schön, für mein Anwendungsgebiet passt es jetzt überhaupt nicht. Dann sage ich, na, dann passt es nicht, so alles in Ordnung.
Das ist ja das, ne? Aber solange es immer noch den einen oder anderen, bei uns im Shop ist es manchmal so, wo wir dann auch Produkte haben, wir listen die und keiner kauft sie. Mhm. Dann haben wir ein Produkt wie euers, das hat sich, glaube ich, von Anfang an gut verkauft. Und glaube ich, verkauft sich bis heute, obwohl wir ehrlich gesagt eigentlich wenig im Fokus steht. So medial wie wir sind, jetzt natürlich mit dem Podcast vielleicht schon wieder mal eher, aber
die strömen jetzt alle zu dir rein und wollen Textlogs kaufen, wie sagt ihr es?
Gerne bei uns klicken, gerne aber auch bei euch klicken, das ist mir egal. Also ich freue mich ja, dass du gekommen bist. Und dann machst du ein Produkt in den Online-Shop, wo du denkst, oh, da werden doch bestimmt jetzt mal über die nächsten Wochen 100 Stück von gekauft. Und geht gar nichts. Und dann machst du ein Produkt rein und dann, komm, wir machen mal so 4 Stück, mal gucken, ob das überhaupt jemand klickt, wo was denn läuft und so. Manchmal weißt du es auch nicht.
Nee,
und dann triffst du irgendwo einen Nerv, triffst keinen Nerv. Und das ist ja das Spannende. Und das hätte bei euch ja auch, das ist immer, ich nenne das auf der einen Seite, ist es manchmal so ein Lotteriespiel, Glücksspiel, aber irgendwie ja auch nicht. Weil man ja doch irgendwo einen Nerv treffen muss, weil man ja selber ein Gefühl vielleicht hat. Und das Gefühl musst du ja auch gehabt haben.
Ja,
ja, ich finde das cool. Ich hätte selber gerne so ein Schloss. Hoffentlich gibt es noch jemand Dummes, der es auch will.
Genau.
Ihr wurdet jetzt tatsächlich ja ein bisschen überrannt mit den 6.000, ne? Wo man sagt, okay, krass, dass das so viele wollen. Das ist dann dieser Effekt, womit man vielleicht nicht gerechnet hätte.
Genau.
Bis hin dazu, dass man dann ja irgendwann nachhaltig produzieren muss und irgendwann schwarze Zahlen und so weiter. Und halt möglichst langfristig davon leben muss. Aber das ist vielleicht auch in eurem Unternehmen so. Man muss ja trotzdem immer dran arbeiten, innovativ bleiben und so weiter. Ne? Also das reicht jetzt nicht, dass ihr das einmal erfunden habt und komm, das klicken die Leute jetzt schon mal über die nächsten 10 Jahre.
Nee. Also ich meine, gut, mit so einem neuartigen Produkt hast du natürlich immer noch mehr Möglichkeiten. Jetzt wollen wir halt auch expandieren und wirklich europäische Märkte auch auftun und über einen großen Teich und so weiter. Aber nichtsdestotrotz, dazu schlägt mein Entwicklerherz ja viel zu laut, als dass das da stehen bleiben würde. Ja.
Um jetzt mal auf diesen Punkt zu kommen, um mal über Schlösser im Allgemeinen zu sprechen, was ja auch immer spannend ist, für wen ist welches Schloss das Richtige? Und da müssen wir jetzt natürlich auch mal nicht nur über euch sprechen, sondern über andere auch.
Echt?
Und ein ganz wichtiger Punkt bei vielen ist doch tatsächlich diese Nummer, ich brauche so eine Skala oder ich brauche irgendein Siegel da drauf.
Ja.
Wie ist das? Und ich meine, ihr habt lange ohne Siegel ausgehalten und ich weiß, dass irgendwas in der Pipeline mit Siegel ist, aber über das ich nicht reden kann, was hier aber versteckt manchmal im Bild sichtbar ist.
Also Siegel, fangen wir mal so an. Es gibt, oder die Leute sind extrem sozialisiert mit verschiedenen Sicherheitsstufen.
Ein
und der gleichen Firma.
Mhm.
Da haben wir natürlich, und wie ich finde auch immer noch zu Recht, immer gesagt, wir haben ein Produkt. warum sollen wir denn uns mit unserem eigenen Produkt vergleichen und dann irgendeine Zahl draufschreiben? Macht überhaupt keinen Sinn. Wenn verschiedene Arten von Produkten haben, kann ich natürlich sagen, ja gut, das ist 5, das ist 10.
Das für 20 Euro hat nur eine 1 ja, und das genau, für 200 Euro genau. hat eine 15. Und genau, das habt ihr nicht, weil ihr ja nur das eine
habt. Wir haben ja das eine und das ist halt eine Sicherheitsstufe und so weiter. Und dann haben wir von Anfang an und natürlich mit dem Wissen über diesen Stolperer am Anfang mit dem Sägevideo gesagt, wir möchten auf jeden Fall unabhängig zertifiziert werden mit diesem Produkt. Und das gibt es ja auch. Es gibt ART, es gibt Salt Secure, um jetzt Nummer zwei zu nennen, die wir haben.
Das sind die beiden unabhängigen?
Salt Secure ist UK, also die machen
Gold, Silber.
Letztendlich ist das ja eine Erfindung, die von den Versicherungen kommt und zu Recht. In Niederlanden ist es ART. Die Versicherungen sagen so, also ich will, wenn ich einen Fahrrad versichere, ja auf jeden Fall, dass der Besitzer des Fahrrades einen Mindeststandard an Sicherheit das Fahrrad auch abschließen kann. Deswegen muss das Ding eben einen bestimmten Sicherheitsstandard entsprechen, in dem Falle ART2, jetzt mittlerweile natürlich auch immer mehr in Richtung 3, 4 vielleicht sogar, je höherwertig die Fahrräder werden, ist ja logisch, ne?
Desto wie viel ART mehr Sicherheit. Es
gibt? Erwischst du mich jetzt auf den falschen Fuß? Ich glaube, 4 Sterne gibt es.
Okay.
Genau. So, und dann haben wir gesagt, gut, das ist unser Ziel, das wollen wir erreichen und das beides haben wir auch erreicht. Interessanterweise gibt es auch in den skandinavischen Ländern eine Sicherheitsskala, also nicht eine Skala, sondern eine unabhängige Zertifizierungsstelle auch für die Versicherung. Die wiederum haben aber interessanterweise eine Regelung, dass sie zweiteilige Schlösser gar nicht erst zertifizieren. Und das ist unseres.
Stimmt, deswegen gibt es ja
in Skandinavien noch nicht.
Ja, okay.
Deswegen sind wir auch noch so ein bisschen am struggeln. Wir haben ja auch das Orbit, das ist ja auch ein einteiliges Schloss nun mittlerweile, wo der Schlosskörper wirklich am Seil dran ist. Aber nur für ein Produkt und kostet ja auch ein bisschen was.
Ja,
und
man
so weiter.
Verliert ja auch wieder diese Vorteile, was man so machen kann mit diesem Lock.
Ja, letztendlich,
ne?
Ja, genau. Und das führt halt dazu, dass wir gesagt haben, nee, wenn, dann wollen wir unabhängig zertifiziert sein, weil dann sind wir vergleichbar. Und wir hören trotzdem immer wieder, das kennt doch keiner, ART, woher soll ich denn das wissen? Ja, okay. Und ich merke eben immer wieder, es ist wirklich so in den Leuten drin, dass diese Sicherheitsstufen, dass sie unbedingt wissen wollen, was entspricht denn das jetzt für eine Sicherheitsstufe?
Ja, das glaube ich. Ich glaube, die Frage habe sogar ich euch gestellt damals.
Ja,
ist das, was ist denn das jetzt in der 1 bis 15 Skala gerechnet?
Genau.
Und da dürft ihr, oder wirst du wahrscheinlich jetzt auch nichts sagen zu, ne?
Na gut, kann ich jetzt nur sagen, guckt euch die Schlösser an, die ART2 haben und was haben die dann für eine auf der Skala? Und mittlerweile sind wir ja auch bald werden wir auch mit einem Produkt auftauchen auf dem Markt, was dann tatsächlich ART3 auch hat. Und ich sag mal, da kann auch wieder jeder nach seinem Gusto sagen, okay, das ist taugt mir, das will ich gern. Oder sagen, nee, ich finde das kleine, süße U-Lock, das tut's auch und ist ja auch ART2, bezahlt meine Versicherung, also ist meine Versicherung okay damit. Und das ist so ein bisschen der Punkt, wo ich sage, da stehe ich dazu, dass das unabhängig zertifiziert ist. Und sollten wir jetzt noch mehr Bandbreite in unser Sortiment kriegen, dann können wir natürlich auch untereinander diese Vergleichsmöglichkeit bieten. Und ansonsten sagen wir halt, was ART2 hat, ist wahrscheinlich um die 12, sage ich jetzt mal, auf dieser Skala. Ich gebe mal nur noch zu bedenken, das wissen die wenigsten, da spielen halt auch Gesichtspunkte in diese Skala mit rein, die heißen Design zum Beispiel. Das hat ja nun gar nichts mit Sicherheit zu tun und deswegen fällt es mir auch schwer, das wirklich 1:1 miteinander zu vergleichen. Das ist ein Standard, den sich der Hersteller selber ausgedacht hat, mit gutem Recht und den er anwendet, den du aber eben wiederum auf andere nicht so ohne weiteres übertragen kannst.
Ja, aber wichtig ist ja, dass ihr Sicherheitsstandards habt. Tatsächlich in eurem Fall durch die Zweigeteilte ja auch tatsächlich so ein Mix and Match.
Ja.
Und wenn ihr in diesen, sonst müssen wir es rausschmeißen, schneiden, ihr kommt ja irgendwann in diesen Bereich rein, wo ihr, glaube ich, auch Hochsicherheit bieten könnt. Also das Gold, glaube ich.
Ja, das ist ja schon mit dem X-Log jetzt.
Ach so, okay. Das kriegt er jetzt schon hin. Aber das gilt dann aber ja. Das gilt dann aber eher fürs U-Log oder auch für das Seil mit Verbindung und so weiter.
Ja, das gilt dann immer für den gesamten Verbund. Also du hast halt das X-Log mit dem längeren Bügel plus das Seil. Es gilt aber dann wirklich für das gesamte Bundle sozusagen.
Okay. Aber du darfst nicht das Seil dann nehmen und mit einem anderen U-Log nehmen, weil dann verliert es das wieder.
Dann verliert es diese Zertifizierung. Weil ja auch die Loks zertifiziert sind. Ne? Ja, also es sind ja alle Teile des Bundles sind dann entsprechend zertifiziert. Und das, was als nächstes kommt, hätte dann auch Diamond.
Diamond war es, genau. Diamond. Also noch eine Stufe höher. Noch eine Stufe dann, höher. Dann habe ich nämlich, ich dachte, Gold wäre das Höchste. Ich wusste, dass es das Höchste war, habe aber an Diamond nicht gedacht.
Ja, genau.
Genau. Und dann ist es aber, glaube ich, so, dass man ja doch darauf achten muss, dass man beides benutzt und wahrscheinlich mit dem U-Log dann auch an den Laternenpfeil rangeht, ne? Oder ist das
zumindest
dann egal?
In sich, also also der Rahmen und ein fester Gegenstand wäre wichtig miteinander zu verbinden mit dem entsprechenden Schloss. Ich empfehle einfach immer, also man hat ja sozusagen viele intelligente Möglichkeiten mit dieser Art von zweiteiligem Schloss wirklich sein Fahrrad anzuschließen. Und was ich tue ist, ich habe ja so die minimalste Version, weil ich einfach unter den Puristen nur mal bin. ich habe ein S und ich habe das U-Log.
Ja, ja.
Und ich
das
gehe,
U-Log ist das hier oder das größte? Nee,
das größte, ne? Das U-Log ist das kleine und das X-Log ist das große.
Ja, ja.
Oder das längere.
Sorry, ich bin tatsächlich der schlechteste Produktmensch hier bei uns in der Firma. Alle anderen wissen es wahrscheinlich. Ja, hier steht auch ein U drauf.
Genau. Und ich mache das zum Beispiel so, dass ich das praktisch, das U-Log dann nochmal in die Gabel stecke, damit die Pedale sich dann nicht mehr drehen können. Also schließe es durch das Seil an einen festen Gegenstand und habe dann sozusagen nochmal die doppelte Sicherheit, indem jemand nochmal dieses Schloss aufmachen muss.
Damit er losfahren kann.
Damit überhaupt sich irgendwas dreht. Und so gibt es eben da die unterschiedlichsten Möglichkeiten, wie jeder nach seinem Gusto und je nachdem mit seinen Teilen das Ganze anschließen kann. Und das macht es, glaube ich, so charmant, dass du so diese vielen Möglichkeiten hast.
So ähnlich, genau.
Ja, und andererseits sagst du, dann gibt es aber eben auch die Kundengruppe, die sagt, ich will das schnell haben. Das ist jetzt mir alles viel zu aufwendig. Dann nehmen die halt ein Rahmenschloss, die ja sowieso sehr verbreitet sind den E-Bikes. Und dann kannst du da aber trotzdem das Mate hat ja die Möglichkeit mit Universalbolzen, kannst du auch in verschiedene Rahmenschlösser reinbringen und hast dadurch auch, wenn das Rahmenschloss schon ART2 zertifiziert ist, ist dann sozusagen das Gesamtbundle logischerweise ja dann auch. Und auch da geht dann der Versicherungsschutz für die Leute. Ne? Ich bin selber versucht, ich sag's ganz ehrlich, bei meinem nächsten Fahrrad, weil wenn du kurze Wege hast und immer nur mal so schnell, dann bist du schnell mal mit, ich mach das nur in sich mal kurz fest. Ja. Und wenn du wirklich mal länger stehen bleibst, dann machst du es natürlich an einem festen Gegenstand fest. Das muss wirklich jeder für sich entscheiden, wie die Usability einfach ist. Wenn du sagst, ist mein Sportrad, nehme ich sowieso immer mit in die Wohnung und nur, wenn ich es wirklich mal unbedingt muss. Ne, da sind so viele unterschiedliche Herangehensweisen und es gibt auch wirklich die Leute, die sagen, außer einem normalen Bügelschloss kommt mir nichts an mein Fahrrad. Das ist das Sicherste, das empfinde ich so. Und dann ist das so, ja gut, bitte, dann sollen sie es machen. Die Waagschale geht ja immer, wie schwer ist es zu transportieren?
Wie kriege ich es mit? Wie kriege ich es ans Fahrrad dran?
Wie geht es ans Fahrrad dran? Wie flexibel, also komme ich mit dem Teil eben auch um einen festen Gegenstand? Und diese ganzen Sachen abzuwägen, da muss man seine eigene, ich sag jetzt mal, sein eigenes Verhalten so ein bisschen, sein Fahrrad, wie oft fahre ich Fahrrad, ist auch ein durchaus kann ich mein Fahrrad überhaupt eben irgendwo zu Hause stationieren? Ich meine, wir haben in Leipzig das Glück, wir haben einen Hinterhof. Das haben viele jetzt so in der Art auch nicht. Die müssen sogar an der Straße parken. Na, dann mache ich natürlich nochmal eine andere Sicherheit, als wenn ich sowieso schon eine geschlossene und abgeschlossene Tür habe oder im Keller oder wie auch immer. Das muss wirklich sehr gut abgewogen werden und dafür gibt es ja dann auch die Beratung beim Fachhändler, der sowas dann hoffentlich auch alles mit anbringt.
Garage muss man ja auch, da musst du ja so einen festen Bügel an die Wand machen, sonst werden die da auch rausgeschleppt.
Ja. Das muss heute alles
mitbedacht sein. Kenne ich viele Geschichten, die ihre 5 Rennräder losgeworden sind aus einer Garage.
Ja, genau.
Das ist echt, ich habe ja, wie gesagt, das ist so, Mein Anwendungszweck bei euch ist ja tatsächlich ganz oft diese Tiefgarage in Paris. Das war eigentlich so. Mhm. Deswegen habe ich das auch mit dem Handy gefilmt, weil ich wusste, für irgendein zukünftiges Video muss ich das mal aufnehmen.
Ja.
Und tatsächlich mit dem auch ein Diamond Hiplock wird es gewesen sein, dieses 2,5 Kilo-Ding, was man sich so um die Hüfte machen kann. Das war halt einmal Grundsicherung, beide Fahrräder aneinanderketten. Da muss einer schon mal richtig, muss zwei Fahrräder rausschleppen. Plus das 2,5 Kilo Hiplock, das ist ja schon mal relativ schwierig und fällt vielleicht auch auf der Straße. Weil das kriegt man erst, Diamond kriegst du so schnell nicht auf, glaube ich. Oder du kommst mit der Flex, dann hast du trotzdem Pech. Da läuft es im Hintergrund, genau. Und dann sieht man hier ganz witzig, gerade jetzt sieht man es dann mit eurem Seil. Das würde ich mit keinem anderen Schloss machen können, dass ich durch meine Alufelge einfach sozusagen festen Gegenstand, den mein Auto sonst nicht bietet. Mhm. Ich hatte das auch schon durch die Türklinke von Autos gemacht. Es hat diese neumodischen Elektroautos haben keine Türklinke mehr. Musste ich durch die Alufelge durchgehen. Mhm. Und die Tesla-Alufelgen sind sowieso immer verschrabbelt, ist dann auch egal. Aber selbst das ist ja noch der Witz, dass euer Schloss ja nichts verschrabbelt.
Mhm.
Also du selbst das hier vorne habt ihr ja gummiert. Also das kriege ich ja auch mit keinem anderen hin. Mhm. Wobei die Faltschlösser heutzutage auch so doof nicht mehr sind wie früher, also nicht mehr so pures Metall. Mhm. Habe ich auch im Einsatz, muss ich auch zugeben. Ich habe hier so ein 15er Schloss am Lastenfahrrad dran, weil es einfach das bequemste und schnellste ist.
Ja. Wir könnten ja mal eine Regenbogenfahne für Fahrradschlösser erfinden. Für Vielfalt.
Ja, genau, stimmt. Ja. Und dann, glaube ich, ist ja der Abstellort immer ganz interessant. Also Hauptbahnhof braucht man wahrscheinlich drei Schlösser und Hinterhof mindestens schon mal ein gutes vielleicht. Vorne noch mal ein besseres. Und ich glaube, da ist, und wie lang es wo steht, wie viel das Fahrrad wert ist, ich glaube, da gibt es so viele Nuancen.
Ja.
Und wahrscheinlich auch mit den N+1 Schlössern, je nachdem, wie viele Fahrräder man hat, wo man sagt, okay, so wie ich jetzt.
Ja.
Das Texlock fürs Brompton zum Beispiel, ne? Dann wieder ein anderes und gut, berufsbedingt habe ich auch noch so ein paar rumfliegen.
Ja.
Denn die Kinder kriegen wieder ein anderes. Mhm. Und
also beim Texlock muss man auch noch dazu sagen, wenn es denn jetzt das iLED ist, es sind letztendlich ja auch, wenn du so willst, nicht zwei Schließsysteme, das nicht, aber es sind schon zwei Hürden, die du als Dieb sozusagen überwinden musst, wenn du das intelligent nutzt und wenn du das wirklich so anschließt. Und auch das, weil du das am Anfang gerade erwähnt hattest, dass der Diebesblick ist dort genau auf diesen Punkt. Mhm. Wie, da muss ich jetzt zweimal anfangen? Nehme ich das nächste Rad. So, ne? Das hören wir auch oft. Also das schreckt einfach offensichtlich dann schon so ab. Es ist unbekannter, auch wer weiß. Und dann, da ist ja noch so ein Ding, das müsste ich jetzt auch noch. Es geht einfach nicht schnell genug, ist zu auffällig, wie auch immer. Und wenn das erreicht ist, ist ja eigentlich schon irgendwie ziemlich gut. Ne? Und man darf ja auch nicht vergessen, es gibt einfach diese hohe, wie soll ich sagen, den hohen Anteil an der Psychologie und an diesem wirklich auch gefühlten Sicherheit.
Ja.
Das muss halt jeder wirklich auch für sich entscheiden, wie hoch ist der Nervenkitzel letztendlich oder wie hoch darf er sein, wie hoch ist der Wunsch nach Praktikabilität, nach Einfachheit, nach ich kann das schnell zusammenwickeln oder was auch immer. Ne? Aber ein Aspekt, den wir jetzt noch nicht erwähnt haben, den ich gerne erwähnt haben möchte, ist, Emotion spielt ja auch eine große Rolle.
Ja.
Und da sind wir eben wieder bei dem Punkt, dass das spricht halt an und es ist so mehr, es ist weich. Also interessant ist wirklich immer wieder, wenn du dieses Ding jemandem in die Hand gibst, der lässt das nicht mehr los. Ne? Also der hat die ganze Zeit.
Ich spiele
die
selber
Zeit
die ganze Zeit. Ich habe hier schon Knoten habe ich reingemacht. Genau. Ich hier immer die Schlaufe durch, rein
genau,
und raus.
Genau. Und das ist Handschmeichler. Ja, und es ist einfach wirklich dieses, das erschließt sich mir sofort und ich mag das und ich halte das in der Hand. Und dann kommt eben noch diese Farbigkeit hinzu, ob man sie jetzt dann wirklich kauft. Wie gesagt, hat man ja auch schon. Farbe wird gut gefunden, aber schwarz wird gekauft. Aber man kann dieses ja doch emotional sehr, sehr mittlerweile in den Mittelpunkt gerückte Fahrrad, Lifestyle-Ding, werden immer mehr Leute, die dann auch wirklich sagen, die Accessoires sind dann aber auch wirklich meine Wahl, das möchte ich so haben und so möchte ich das farblich und die Taschen und ist ja alles immer stylischer. Guck dir die Kindersitze an, das ist ja wirklich alles mittlerweile in einem wirklich guten oder hohen Designstandard auch. Und ich sag mal so, wenn ich mein Zweitauto aufgebe und Pendler werde, also Commuter werde, Na klar, überleg mal die Kosten für ein Auto. Da bist du ja mit einem Bruchteil des Geldes, kannst du dich wie ein Kaiser sozusagen ausstatten auf dem Fahrrad. Und ehrlich gesagt, das will ich auch, weil ich will mich dann Wind und Wetter und was weiß ich, muss ich mich sowieso aussetzen und dann möchte ich aber auch dann das gute Zeug. Und ich persönlich bin ja immer dann auf dem Trip, dass ich sage, wenn ich mir einmal was anschaffe, dann muss es so lange halten oder möglichst so lange halten, dass ich dann nur das Beste, qualitativ Hochwertigste wirklich auch gerne nehmen will. So ist denn in meinem Bereich noch hergibt. Aber das und damit bin ich immer gut gefahren, weil dann hast du Teile, die gehen einfach eben nicht nach 3 Jahren kaputt. Mhm. Na, also ich habe jetzt mein eigenes Sexlock, das hängt jetzt 5 Jahre da an meinem Fahrrad dran. Ja, langsam gibt es mal so ein paar Alterungserscheinungen. Aber
das sieht ja dann wieder bei Stoff cool aus.
Ja, nee, sogar noch nicht mal beim Stoff gibt es die Alterung, sondern es hat so eine Patina jetzt
gekriegt,
so vom Machen und so.
Ja, ja.
Aber es ist in keinster Weise kaputt oder beschädigt oder sonst irgendwas. Und das ist etwas, was ich auch ich glaube, die beste Nachhaltigkeit, die du machen kannst, ist, Produkte lange zu nutzen und nicht immer neue zu kaufen zu müssen.
Ja, spannend. Das, was tatsächlich ja noch nicht funktioniert, ist ja irgendwas Schlüsselloses zu erfinden, so richtig. Ne? Die Zahlenschlösser, meinem Sohn haben sie das Zahlenschloss vierstellig. Das war, glaube ich, das die leichteste Übung ist das aktuell. Ne? Da gibt es keine Lösung. Ne?
In ART Standard und ich glaube auch so Secure, du kriegst kein Schloss mit Zahlen.
Brauche ich mir gar keine Hoffnung zu machen. Noch nicht.
Noch nicht. Und tatsächlich beobachten wir auch, dass dieser Hype, der ja vor 2, 3, 4 Jahren noch da war mit diesem, Fingerprint und
Bluetooth-Handy oder sowas,
ist auch ein bisschen wieder abgeebbt, weil, naja, man darf nicht vergessen, in dem Moment, wo du Handy involvierst, hast du eine App, die du natürlich auch für alle Betriebssysteme und was weiß ich noch alles immer wieder updaten. Du brauchst halt plötzlich eine ganz andere Infrastruktur in deiner Firma oder du vergibst es dann wieder outsourcing-mäßig. Muss man sich auch gut überlegen, ne, bei so einem Thema. Und dann kommt viel, viel Kundenservice dazu, weil Leute verstehen das jetzt auch nicht so instinktiv und intuitiv. Also ich habe das Gefühl, es ist ein bisschen wieder abgeebbt, heißt aber eigentlich nur, dass es wahrscheinlich auch irgendwann mal wieder eine Welle gibt und mit der entsprechenden technologischen Entwicklung dort auch mehr geht. Also grundsätzlich arbeiten wir auch an dem Thema und das bietet sich eben gerade bei diesem Seil ja auch an, wie kann man das Ganze noch, ich sage jetzt mal, mit Elektronik versehen und mit entsprechenden, wie auch immer, gearteten Stromleitungen. Da gibt es schon auch Entwicklungen.
Stimmt, Stromleitungen sind auch rund und lang.
Ja, genau. Können sich da auch so.
Aber ansonsten, der Schlüssel bleibt. Okay.
Ja, der Schlüssel bleibt vorerst.
Ja, genau. Das habe ich auch gemerkt. Die Kinder haben jetzt auch alle Schlüssel gekriegt. Bei denen funktioniert halt so ein Schloss auch nicht. Die müssen was schnell und sonst wie. Und ich habe so, ist dann am Ende ein Faltschloss geworden.
Ja.
Wo der Schlüssel aber auch immer drin steckt.
Ja.
Also so habe ich es in meinem Lastenrad auch.
Ne?
Wo der Schlüssel drin steckt, damit sie auch nicht den zu Hause vergessen und ihr Rad nicht anschließen können.
Ja.
Weil das ist ja auch bei Kindern der Super-GAU. Genau, und die sind jetzt zwar schon älter, aber Schlüssel kennen die nicht. Also das geht bis zur Haustür, die smart sein muss, weil sonst habe ich die ganze Zeit das Geklingel.
Ja, ja. Beziehungsweise den Schlüsseldienst am Start.
Ja, ja, genau. Ja. Also das ist auch ganz spannend. Aber das ist, wie gesagt, das mit dem Handschmeichler, das kenne ich. Und das mit der Patina, alte Schlösser habe ich auch gesehen. Ich weiß, Freunde von mir haben das auch im Einsatz täglich und so weiter. Da passiert tatsächlich nichts mit. Ich habe ich habe sogar Speichen in Textil jetzt mittlerweile. Gibt's
ja
auch. Hier, P-Rope.
Auch aus Sachsen.
Die kommen, glaube ich, auch bei euch aus der Nähe.
Ja, die
ne?
kommen aus Chemnitz.
Ja, ja. Deswegen.
Ja, mit uns ungefähr auch so die Zeit rum gestartet, tatsächlich.
Ja, ja.
Freut mich auch, dass die dem Markt auch irgendwie was ganz Neues anbieten konnten.
Habt ihr denn mal geguckt, was eure Kundengruppe sind? Ob das wirklich durch die Bank weg jede Altersklasse ist? Doch eher die oder die modebewusste Frau? Erreicht man die dann mehr als mit einem anderen Schloss oder so? Gibt's da? Oder macht ihr einfach das so wie ich und guckt gar nicht? Wer kommt?
Nee, das ist wirklich höchst unterschiedlich, aber es manifestieren sich natürlich trotzdem, und das, so ehrlich darf man ja sein, also es gibt ja bestimmte Käufergruppen, die auch überhaupt mal über ein gewisses freies Einkommen verfügen und vor allen Dingen dann noch über eine gewisse Freizeit verfügen, in der sie denn überhaupt Fahrrad fahren. Da wird das Publikum jetzt, also das ist jetzt nicht zwischen 30 und 35 an der Stelle. Gibt also, es auch, ne? Aber also das Gros ist schon dann eher, ich habe ein bisschen was geschafft im Leben. Ich versuche mir jetzt mehr Freizeit zu verschaffen und fahre durch die Lande und brauche dann eben auch das entsprechende Equipment und gucke da jetzt auch nicht so drauf, was das Ganze kostet. Man muss natürlich aber auch sagen, der Preis oder überhaupt die Kosten von so einem Fahrrad und auch von dem Equipment, was du dazu noch kaufst, gehen immer weiter in den Hintergrund, weil es eben dieses ganze Leasing-Thema gibt. Und weil dir dann in so einer Leasingrate so ein Schloss dann noch 1,50 Euro oder so ist im Monat oder keine Ahnung was, wenn überhaupt.
Das ist auch dieses Navigationssystem im Auto für 3.000 Euro, was auf einmal im Monat nicht mehr so viel Geld kostet.
Genau. Und, da habe ich eher das Gefühl, dass der Trend geht ja stark in die Richtung. Ich selbst bin auch begeisterte Leasingnehmerin, ich nehme jetzt noch nicht die Firma, aber gibt ja nur mehrere Anbieter, weil es ist einfach gut, wenn du eine E-Mail kriegst und ihr Rad darf mal wieder jetzt in die Inspektion und jetzt dürfen sie auch mal wieder ein neues haben und wie auch immer. Ich finde das prima, weil, wie gesagt, Alltagsradlerin, ich habe noch ein paar andere Hobbys, außer Unternehmerin zu sein, und da brauchst du es möglichst einfach und unkompliziert, und das kommt mir sehr entgegen und das geht ja vielen anderen auch so. Und deswegen muss man auch eben sagen, dass das spielt jetzt in diesem Kaufprozess, ist diese Preisdiskussion ist gar nicht mehr so stark.
Ja, das Dienstfahrrad, also das muss man ja ganz ehrlich sagen, ist ja für uns als Fahrradhändler auch ein Konjunkturmotor, weil wir erreichen, wir spielen natürlich auch, ehrlich gesagt, im hochpreisigen Bereich, was die Fahrräder angeht. Das heißt, so bei 3.000 geht's vielleicht mal los mit Orbea oder sowas, mit einem Einstiegsrad, aber meistens nimmt das auch schon bestimmte Leute, sagen, ja, ist mir dann schon nicht genug. Und dann ist es ja immer so diese 30-40%, die man spart, wenn man dann das Rad liest, und dann kommt man auf einmal, ja geil, ich kann mir so ein 5.000-6.000 Euro Gravelbike leisten.
Ja.
Und was vorher vielleicht so nicht ging. Und das ist natürlich Konjunktur, für uns ein schöner Konjunkturmotor, aber da profitieren natürlich ganz, ganz viele davon. Ja. Also, und natürlich am Ende auch die Umwelt, weil ich glaube, dass mehr Fahrräder auf der Straße sind.
Richtig.
Und wir sind ja nur so ein ganz kleiner Tropfen vom Geschäft. Das heißt, der E-Bike-Kunde, der, glaube ich, also die auch das ist natürlich wieder so eine, es gibt auch die Baumarkt-E-Bikes für 2.000 Euro oder drunter, aber meistens ist das ja auch so eine 3.500 bis 4.000 Minimum-Geschichte, Lastenfahrrad bist du bei 6.000 meistens, wenn du ein vernünftiges haben willst. Das ist ja fast wie so ein Autokauf schon, und das ginge wahrscheinlich ohne Leasing, würden wir nicht so viele Lastenräder auf der Straße haben. Ich lease meine Räder selber hier. Ja. Sicherlich natürlich auch mit netten Konditionen, weil ich mir einen Rabatt geben kann selber. Aber trotzdem, das ist schon das ist schon geil. Also das ist sicherlich auch ein, und am Ende schadet es auch keinem.
Nee, also ich denke, wenn klar ist, dass dadurch die Fahrradmobilität oder die einigermaßen emissionsfreie Mobilität gefördert wird, ist das auf jeden Fall eine gute Sache. Und ich meine, letztendlich hat die Automobilindustrie ja vorgemacht. Ich meine, das ist ja das, was das auch überhaupt noch so am Laufen hält. Und die Einsicht ist, ich sag jetzt mal, vielen 30er-Zonen und 20er-Zonen mittlerweile, ihr seid ja in Hannover da wirklich auch am Start mit gutem Vorbild als Stadt. Ja,
mal besser, mal schlechter.
aber zumindest der Wille ist da. Also man sieht schon, dass die Einsicht dann schon auch bei vielen einfach greift, und das muss ich einfach noch ein bisschen mehr verbreiten. Aber ich sag halt auch mal, wir sind zwar nur ein Fahrradschlosshersteller, wir sind ja in diesem ganzen Kosmos trotzdem unterwegs, und ich stehe da auch sehr, sehr gern für dieses ganze Thema nachhaltige Mobilität.
Ja, du hast dich versprochen, indem du gesagt hast, statt emissionsfrei, emotionsfrei, aber genau das Umgekehrte. Durch dieses Leasing, durch dieses sich mit dem Fahrrad identifizieren und da gehört das Zubehörteil, da gehört die Handyhalterung dazu, wo man sein Handy draufschiebt, da gehört das Schloss dazu. Und durch dieses Leasing mehr Emotionen zu seinem eigenen Fahrrad zu haben, weil man doch sagt, okay, ich kann mir einfach ein geiles Fahrrad leisten, das wird dann auch mehr gefahren. Das ist, sehe ich auch ganz viel im Bekanntenkreis von Leuten, die nicht sportlich unterwegs sind, die leisten sich ein geiles Rad und fahren auf einmal.
Ja, und eben mit der E-Unterstützung, dass dann viele auch sagen, Mensch, die Strecke schaffe ich ja, ist ja spielend.
Ja, und super. Das nächste Rad kommt dann, ist dann Biobike. Mhm. Ne, die haben dann 3 Jahre ihr E-Fahrrad, das ist nach 3 Jahren noch nicht kaputt, weil sie sich ein vernünftiges leisten konnten, was auch hält. Und dann kommt auf einmal, ja geil, jetzt kaufe ich mir nochmal so ein Gravelbike dazu. Das ist das, was schon echt cool ist. Und wo wir, die Leute treffe ich hier in unserem Showroom. Richtig geil.
Interessant.
Ja. Jetzt sind wir ein bisschen abgeschwiffen von den, von den Schlössern. Aber am Ende ist es das Thema Fahrrad, was uns alle verbindet, glaube ich. Und ich bin gespannt, wie die Hörerschaft reagiert. Gerne Fragen in die Kommentare. Du musst sie ja dann alle beantworten.
Aha. Das hast du vorher nicht verraten.
Ja. Nee, also wie gesagt, da wird immer gerne fleißig kommentiert. Vielleicht könnt ihr da mal ein bisschen mit reingucken die nächsten Wochen.
Na klar, natürlich.
Und gucken, ob es da noch Fragen gibt oder nicht. Ansonsten folgt ein Video über das Produkt hier demnächst, was ich noch nicht, ich lasse es hier auch immer noch so ein bisschen, weil ich will nicht zu viel verraten. Am Ende bleibt das Seil das gleiche immer, ne, glaube ich. Ja. Das ändert sich nur so ein bisschen, die Anbringung und Sicherheitsstandard.
Genau. Ja.
Und das, wie gesagt, das ist so ein Produkt bei uns im Shop, was immer so ein Nischendasein führt, aber was ich auch jedes Mal, wenn ich benutze, hast du schon recht, das habt ihr geschafft. Das geht mir bei anderen Schlössern nicht so. Das, da wo man immer sagt, ja geil, immer wieder cool. Also Schöne Gründungsgeschichte, vielen Dank. Auch für die ganz offenen Worte, auch was mal nicht so gut gelaufen ist.
Sehr gerne.
Und weiterhin viel Erfolg natürlich.
Den
gemeinsam mit uns Händlern.
Genau.
Ich bin gespannt. Und jetzt, wenn die Kamera aus ist, musst du mir nochmal über eure zukünftigen Ideen erzählen, die du jetzt noch nicht nennen durftest. Nein, musst du nicht. Also vielen Dank fürs Zuhören an euch alle und bis zum nächsten Mal. Danke dir.
Mach's gut. Vielen Dank.
Ciao.
Ciao.
Cool. Meinst du, wir haben alles gesagt?
Ich glaube, wir haben nichts ausgelassen, oder?
Ja.
Also ich wüsste jetzt nicht, was irgendwie gefehlt hätte.
Nee.
Und war auch ein schöner Fluss. War
alles ich fand es auch cool. Und sehr offen und sehr ehrlich und sympathisch.
Danke.
Ja, eure Firma. Ja gut, das witzigerweise kenne ich euch persönlich bis auf die eine Messe gar nicht so viel.
Ja.
Aber die Sympathie strahlt das Produkt letztendlich irgendwie mit aus. Und ich kannte auch die Gründungsgeschichte nicht. Also ich bin ja mit Lydia, glaube ich, in Kontakt gewesen. Mhm. Da ging es dann darum, machen wir einen Podcast und hier Video, da kommt ein neues Produkt und so weiter. Ich weiß gar nicht, wie wir aufeinander zugegangen sind, warum das überhaupt passiert ist.
Das kann ich dir jetzt auch nicht sagen.
Ob sie uns initiativ sogar angefragt hat.
Könnte sein, ja.
Dann war die ganze Geschichte dahinter kannte ich gar nicht so im Detail.
Na gut, ist jetzt eben, wie gesagt, wir haben ja auch von Marketing und so weiter, sind jetzt ja nicht alle Leute von Anfang an wirklich dann dabei. Und das sehe ich auch bei uns dann. Wir haben jetzt demnächst auch mal einen internen Workshop mit allen, wo wir genau das nämlich bewusst auch nochmal machen. Wir gehen diese Stationen einfach wirklich nochmal ab, damit alle nochmal wissen, da war der Anfang, deswegen sind bestimmte Sachen so, wie sie jetzt sind und da wollen wir hin und so. Das sind für mich auch nochmal wichtige Punkte, die kriegst du auch immer nur von außen gespiegelt. Ne?
Ja.
Wenn du mal mit so einem Workshop-Leiter, der dann sagt, sag mal, wissen wir euch eigentlich alle jetzt wirklich so von der ersten Stunde? Stimmt, hast eigentlich recht. Es hat ja auch ganz schön viel Fluktuation.
Genau.
Und du kannst ja auch nicht immer gleich sofort ein Marketier leisten. Ne? Also das heißt, das baut ja auch später auf. Und genau, am Anfang machst du ja alles noch selber und irgendwann machen es dann eben auch mal andere Leute. Genau.
Ah, cool, tolle Gründungsgeschichte.
Gut, darf ich dieses Ding jetzt
machen? Ja.
Schön.